Willkommen zurück bei Tomaten auf der Fantasie.
Wir, Carsten Otto
und Sophie von Stockhausen,
öffnen wieder unsere Kaffeeküche für den Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt.
Hallo Sophie.
Hallo Carsten.
Na, genießt du die Sonne?
Oh ja, ich war anbaden gestern.
Ich war am 1. Mai anbaden.
10 Grad Wassertemperatur.
Es war sehr kalt, aber es war super schön. Ach schön, ach schön, ach schön, ach schön. Du hast Besuch mitgebracht?
Ich habe Besuch mitgebracht und wir haben hier ja schon mal zu viert gesessen. Heute werden wir zu fünft sein.
Also was?
Die Kaffeeküche platzt aus allen Nähten. Ja, ich habe heute ganz besonders schönen Besuch mitgebracht und zwar die Tatjana Kreitler, die Gründerin und Vorstandsvorsitzende von Vita e.V., Assistenzhunde.
Mhm.
Und dann habe ich die wunderbare Frieda Krieger mitgebracht, die eines der Teams ist, die bei Vita sich gefunden haben. Und die Werkstudentin ist auch bei Vita neben ihrem Studium. Und beide werden uns heute genau erzählen, worum es bei Vita geht. Also hab's ja schon gesagt, es geht eben um die Suche von Assistenzhunden. Aber hier ist eben das Besondere, dass der Fokus auf dem Teamwork liegt. Also man sagt nicht, der Hund muss jetzt dies und das und jenes können, sondern die Teams müssen sich finden, die müssen matchen und die müssen auch irgendwie gut miteinander arbeiten. Das heißt, die ganze Ausbildung der Hunde ist darauf ausgelegt, aber eben auch, wenn dann ein Team gefunden wurde, arbeiten die auch besonders zusammen. Also die sind dann mehrere Wochen in dem Ausbildungszentrum zusammen. Das wird uns Tatjana bestimmt gleich auch noch deutlicher erklären können. Und das ist so besonders schön und das sieht man auch, wenn man diese Teams erlebt und die Hunde, dass das einfach fantastisch funktioniert. Also ich glaube, das Motto ist immer, die Hunde können eben buchstäblich, aber auch metaphorisch oder im übertragenen Sinne Türen öffnen.
Ja, Moment mal, jetzt unterschlägst du aber gerade die fünfte Person. Wer ist noch dabei
Na,
jetzt?
Der Hund, der Aiden.
Ah, tierischer Besuch.
Ein tierischer,
das ist ja
ein
auch
Hund.
Also genau. In unserer Kaffeeküche der erste tierische Besuch.
Genau.
Ach, toll.
Genau.
Na dann.
Also herzlich willkommen Tatjana, Frieda und Aiden bei uns in der Kaffeeküche.
Hallo auch von meiner Seite.
Hallo. Ich freue mich, dass wir hier sein können und einfach ein bisschen über Vita und die Philosophie und das, was dahinter steht, sprechen können heute. Danke für die Einladung.
Na, sehr gerne doch,
Tatjana. Dem kann ich mich nur anschließen.
Ich hatte das große Vergnügen, letztes Jahr bei eurer 25-Jahr-Feier dabei sein zu dürfen. Und es war wirklich so eine tolle Veranstaltung, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, kennen wir Assistenzhunde mehr so aus diesem Blinden- und Sehbehindertenbereich. Und ich war einfach so positiv überrascht und beeindruckt von euren Teams, von der Arbeit. Tatjana, du hattest sogar Zeit, mir das nochmal im One-on-One zu erklären. Und ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Und wir sind natürlich wahnsinnig gespannt zu hören. Vielleicht, Tatjana, magst du anfangen, wie du auf die Idee gekommen bist, wie es alles angefangen hat, was deine Beziehung zu Hunden und dann auch zu der Arbeit mit den Assistenzhunden ist.
Ja, dann müsst ihr Zeit mitbringen. Ich versuche mich kurz zu fassen.
Wir haben Zeit.
Also vor, ich würde mal schätzen, ist nicht ganz so schön, aber vor 30 Jahren, dann weiß man so ungefähr, wie alt ich bin. Ich bin schon groß geworden und mein eigener Hund ist dann, als ich 18 war, verstorben und irgendwann habe ich gedacht, okay, Studium und ich brauche wieder einen Therapeuten und das war der Hund. Und dass ich wieder rauskomme, in die Natur spazieren gehe, was alles genießen kann, Kopf frei bekomme, dann habe ich mir wieder sozusagen einen Welpen ausgesucht und bin dann zum Deutschen Retriever Club. Es war ein Golden Retriever, eine Dame. Und ich fand das so faszinierend, die Ausbildung der Hunde. Und habe dann, bin reingestolpert in die Ausbildung tatsächlich als Trainerin, Ausbilderin beim Deutschen Retriever Club in Frankfurt. Hab dort immer die Problemfälle bekommen, sozusagen. Tatjana trainiert, das ist ein Weichei und ich ging in Rücksicht auf die Menschen und für mich war von jeher wichtig, dass Mensch und Hund das, was sie gemeinsam erreichen können, was sie beide mitbringen, ist das auszubauen, dass sie sich an den Punkten verstehen und gutes Leben gehen können. So parallel habe ich Sozialpädagogik studiert und habe noch gearbeitet in einer Außenwohngruppe mit Kindern und Jugendlichen, die Schwierigkeiten hatten. Und irgendwann habe ich dann meinen Hund da mitgebracht, also nur mittags mal für eine Stunde, und habe gemerkt, wie die Kinder und auch Jugendlichen ruhiger wurden und jedes Mal fragten, wenn sie aus der Schule kamen und ich da war, ob der Hund wohl da sei. Und dann habe ich gesagt, nein, der Hund ist nicht da. Ich habe das natürlich vorbereitet, muss ich dazu sagen. Ich habe gesagt, wenn der Hund da ist, könnt ihr hier nicht rumbrüllen. Da müssen wir Rücksicht nehmen, sonst fürchtet sich der Hund vor euch. Und dann hat sich das wirklich so entwickelt, dass ich sie mehrfach stundenweise eben dabei hatte, Spaziergänge mit den Kiddies gemacht habe und so weiter. Die Kinder immer aufgeschlossener wurden. Und auch mit, wir hatten natürlich auch Missbrauchsfälle da und so weiter. Und wie ich beobachten konnte, dass die Kinder mit meinem Hund dann im Wohnzimmer auf dem Boden liegend geweint haben, Probleme erzählt haben ihr. Und die ganze Gruppendynamik wurde einfach, die hat sich total ins Positive verändert. Wo früher die Kinder und Jugendlichen reinkamen und gebrüllt haben, Scheiße, scheiß Schule, ich habe keinen Bock, geh mir aus dem Weg. Und also wirklich herb war es. Eine Veränderung, da habe ich wirklich gedacht, okay, das grenzt an Wunder. Sie kamen zur Tür rein und irgendwann haben sie sich doch gegenseitig gefragt, wie der Tag heute war.
Wow.
Mhm. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich möchte in diesem Bereich mehr machen. Und habe zwei Tutoren auch gefunden, in der Psychologie und Soziologie, die das Thema, ich habe da meine Diplomarbeit darüber geschrieben, Hunde als Heiler und Helfer des Menschen, Fragezeichen. Und bin dem in der Diplomarbeit eben nachgegangen, war dann auch in England dafür, um Literatur zu suchen und aus Amerika Literatur, wissenschaftlich natürlich fundiert. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann durch eine gute Bekanntschaft eben im Deutschen Retriever Club einer Engländerin, die gesagt, und ich habe gesagt, ich gehe nach Amerika, ich lasse mich da ausbilden als oder möchte einfach in die Ausbildung Assistenzhunde Trainerin zu werden. So, das ist mein Fokus. Und dann sagte die Engländerin, du wirst mir nicht nach Amerika gehen, du gehst nach England, ich habe da Beziehungen. Du gehst zu Guide Dogs und Dogs for the Disabled. Das kannst du dir dort angucken. Und dann bist du aber auch schnell wieder hier, wenn es dir nicht gefällt. Denn wir brauchen dich hier. So, dann bin ich also ein halbes Jahr nach England, habe mir das dort angeschaut. Also Guide Dogs, genau von dem ihr eben auch gesprochen hattet. Mhm. Und war zu Teilen wirklich fasziniert, weil sie natürlich sehr viel finanzielle Mittel auch zur Verfügung hatten und unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Instruktoren, also ein Instructor nennt man dort denjenigen, der die Hunde ausbilden kann, und ein Senior Instructor ist derjenige, der die Menschen, also dieses Match dann auch macht und sie zusammenführt. Und das durfte ich mir dort anschauen und fand das faszinierend, dass es eben ohne Druck, auch mit Retrievern, Golden- und Labrador-Retrievern wurden dort ausgebildet. Und ich hatte das Glück, bei einem Senior Instructor namens Ian mitzulaufen und war wirklich begeistert, wie er den Hunden das beigebracht hat, nämlich wirklich mit ganz viel Geduld. Er hat immer gesagt, Mensch und Hund müssen sich spüren. Mhm. Und das hat mich fasziniert. Und bin dann rüber zu Dogs for the Disabled, also es war 10 Kilometer weiter entfernt. Und dann habe ich mir dort eben auch das Training der Assistenzhunde angeschaut und habe dann gesagt, nee, das ist nicht mein Weg. Das war sehr viel über Klickertraining, sehr viel eben außerhalb der Beziehung.
Ja.
also mit Leckerli und Konditionierung und was auch. Habe ich gedacht, das ist toll, das ist schön. Und das Match habe ich da wirklich mitbekommen. Das hat mich wahnsinnig beschäftigt mich heute noch. Und ich mache es aber genauso. Wir hatten einen Hund, den ich mittrainieren durfte, und es stand ein Match an. Und die Leiterin von Dogs for the Disabled, die fuhr dann mit mir dorthin zu einem Matching mit einem älteren Mann, der im Rollstuhl saß. Und der Hund ist da eben in seine Wohnung rein. Wir haben uns auch draußen getroffen. Der hat mäßig Leckerlis von ihm genommen, war nicht ganz so interessiert an ihm. Und der Mann sagte dann, wie schön, Sie haben mir ein neues Leben geschenkt. Mhm. Wir verabschiedeten uns. Und im Auto sagte mir diese Managerin zu mir, du glaubst nicht, dass der Hund jetzt dahin kommt. Ich weiß, das würde ich jetzt schocken, aber der Hund hat kein Interesse. Mhm. Das könnt ihr aber doch nicht machen. Der Mensch hat doch jetzt gesagt, ihr schenkt ihm ein neues Leben. Sagt sie, nein, Tatjana, weil wenn wir das machen würden, der Hund hätte Stress und damit hätte auch wieder der Mensch Stress und die Spirale würde nach oben gehen und das würde niemals funktionieren. Wir würden beide nicht glücklich werden. Mhm. Mit diesem Geschenkpaket bin ich dann wieder zurück und habe gesagt, das möchte ich machen und bin dann reingestolpert, weil ein Rotary Club aus dem Schwabenland, Pforzheim, sagte dann, okay, er möchte das unterstützen und ich sollte da bitte einen Vortrag drüber machen und vielleicht würde ich ja den Zuschlag bekommen.
Das Wenn hatte es gibt ich dann das ja auch in Deutschland auch, gab es ja bislang dann so in dieser Form gar nicht, ne?
Genau, genau. Und dann bin ich da wirklich reingeworfen worden, sozusagen, hatte wenig Zeit mit der Gründung. Das Konzept hatte ich ja schon ein bisschen im Kopf und ausgearbeitet, auch während der Zeit in England. Und ja, und dann habe ich vor 26 Jahren Vita gegründet und habe angefangen, eben Mensch und Hund zu matchen, zusammenzuführen. Und das macht es wohl auch so besonders. Vita, also wir begleiten das Team Mensch-Hund ein Hundeleben lang und darüber hinaus.
Ja, ja, wunderbar. Ja, und Frieda, um dich jetzt auch mal reinzuholen und auch um das unseren Hörenden so ein bisschen versinnwirklichen, wenn ich richtig informiert habe, ist Aiden ja schon dein zweiter Hund und vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen reinholen oder erzählen, wie das so abgelaufen ist für dich. Also wie ihr euch kennengelernt habt, wie viele Hunde du gesehen hast und wann das klar war, ist das ein Match und was der Hund so im Alltag für dich macht oder überhaupt die Journey, die du mit den Hunden auch hattest.
Ja, gerne. Also es ist so, dass ich mittlerweile seit 16 Jahren Teil der Vita-Familie bin. Das heißt, ich bin in das Ganze reingerutscht, als ich so 8 Jahre alt war circa. Und wir haben Vita damals auf der Reha-Care in Düsseldorf kennengelernt. Das ist eine Messe, da kann man sich quasi Hilfsmittel für Menschen mit Beeinträchtigung anschauen und auch zulegen. Und da hat halt Vita eben auch einen Stand gehabt. Und man muss dazu sagen, dass meine Mutter mit Hunden aufgewachsen ist und dass ich Einzelkind bin. Das heißt, meine Eltern haben sich immer jemanden an meiner Seite gewünscht, der einfach so mein Bruder ist, der für mich da ist, mit dem ich einfach so gemeinsam mein Leben bestreiten kann. Ich wollte das aber gar nicht, weil ich tierische Angst vor sämtlichen Tieren hatte, unter anderem eben auch vor Hunden. Da war es so, dass ich schreiend und weinend auf die andere Straßenseite gehen musste, sobald ich auch nur einen Hund gesehen habe. Und das halt, obwohl ich nie eine negative Erfahrung mit Hunden gemacht habe. Dementsprechend wollte ich auch gar nicht, dass meine Mama überhaupt zu diesem Stand hingeht, um diese Hunde kennenzulernen. Naja, sie hat sich dann durchgesetzt. Und rückblickend kann ich sagen, es war die beste Entscheidung von ihr für mein Leben, weil seitdem ich in die Vita-Familie gekommen bin, mein Leben sich wirklich um 180 Grad gedreht hat. Genau, und dann habe ich halt Pello kennengelernt. Pello war ein junger Rüde, der es mir nicht direkt angetan hat, weil ich hatte immer noch Angst vor Hunden, wie gesagt. Aber Tatjana und Ariane haben das mit so viel Ruhe und Geduld gemacht, dass er mich einfach irgendwann nur noch mit seinen braunen Kohleaugen angeguckt hat. Und dann war es halt auch um mich geschehen. Ja, und dann bin ich tatsächlich mit ihm halt zusammengeführt worden. Und der hat mich dann 12,5 Jahre durch mein Leben begleitet. Heißt, mit ihm bin ich durch die Pubertät gegangen, die nicht immer einfach war. Definitiv nicht. Ich habe auch sehr mit Mobbing-Erfahrungen in der Schule zu kämpfen gehabt. Das ging so weit, dass die Kinder und Jugendlichen sich halt über meine Stoßzicken lustig gemacht haben oder halt auch nicht verstanden haben, warum ich Hilfe brauche im Schulalltag. Die haben mich teilweise mit Essen abgeworfen, so solche Sachen, nur um da mal ein Bild zu kreieren, wie mein Schulalltag so ausgesehen hat. Ja, und ich bin halt nach Hause gekommen und ich wusste, da ist immer jemand, der mir zuhört, mit dem ich rausgehen kann, wo ich den Kopf frei kriegen kann. Und mit der Vita-Familie hatte ich auch immer eine zweite Familie in meiner Hand, wo einfach Leute waren, die mich verstanden haben, mit dem ich in ein Boot gesetzt habe, wo ich mir Tipps und Tricks abholen konnte, wie die ihren Alltag leben, weil so in meinem Alltag war das gar nicht so normal, dass ich mit anderen Menschen mit Behinderung in Kontakt gekommen bin. Dadurch, dass ich halt auch auf Regelschulen gegangen bin, habe ich lange Zeit gedacht, ich bin eigentlich die Einzige auf der Welt, die dieses Schicksal ereilt hat. Und da hat Vita mir eben eine Tür geöffnet in eine neue Welt. Und es war auf einmal nicht mehr so, dass irgendwie mein Handicap im Vordergrund stand oder das, was ich nicht kann, sondern im Vordergrund stand die Arbeit mit dem Hund und dass wir gemeinsam eben eine Leidenschaft teilen, nämlich die Arbeit mit dem Hund. Und das war für mich eine ganz, ganz tolle neue Erfahrung. Ja, und weil jedes Leben nun mal endlich ist, dürfte ich dann irgendwann die sehr schwierige Erfahrung machen, dass der Hund irgendwann über die Regenbogenbrücke geht. Aber auch da hat Vita mich nie alleine gelassen, nie im Riss gelassen, sondern die haben mich quasi in dieser schwierigen Phase begleitet. Und ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich ohne Vita an der Stelle gemacht hätte, weil es war wirklich das Schwierigste, was ich bisher machen musste. Also es hat sich angefühlt, als würde quasi mein Herz einmal rausgerissen und als müsste ich es vom Boden wieder aufsammeln und in Einzelteilen zusammensetzen. Und da war ich echt froh, dass Vita da war. Und für mich stand halt auch von vornherein fest, dass ich mir ein Leben ohne Hund nicht mehr vorstellen kann. So, und das habe ich auch sehr früh kundgetan, auch schon zu Fellows Lebzeiten noch. Und da hat Tatjana dann schon so ein bisschen ihre Fühlerchen ausgestreckt, glaube ich, und hat eben geguckt, was es denn da noch so für Möglichkeiten gibt. Ja, und dann kam Aiden in mein Leben und das Schöne war, dass Fellow und Aiden sich tatsächlich auch noch kennengelernt haben. Also Fellow hat quasi abgenickt, dass es mit Aiden in Ordnung ist. Ja, und so kam Aiden und hat mein Leben nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Was ich wusste, aber irgendwie so nicht erwartet habe, weil Fellow und Aiden wirklich zwei komplett unterschiedliche Hunde sind. Also Fellow war immer so mein Fels in der Brandung. Der war die Ruhe selbst, wo ich halt eher so ein quirliger Typ Mensch bin. Und Aiden ist quasi, also ich sage immer liebevoll, wenn Aiden ein Mensch wäre, wäre er ich. Und wenn ich ein Hund wäre, wäre ich Aiden. Weil wir sind wirklich, also es ist gruselig, wie viele Ähnlichkeiten wir haben. Ja, und so kam er. Und seitdem bestreiten wir seit mittlerweile 5 Jahren unser Leben gemeinsam. Und ich habe mit ihm angefangen zu studieren und halt auch mit dem Studium mich dann entschieden, Vita zu unterstützen. Im Hintergrund als Werkstudentin, eben weil ich sehe, was mein Hund bei mir bewirkt hat und weil es mir ein ganz, ganz großes Anliegen ist, dass ich halt auch dabei unterstützen kann, dass weitere Mensch-Hund-Teams zusammenfinden. Und es ist einfach ein großer Lebenstraum auch von mir, halt Spuren zu hinterlassen. Ja. Also, dass jemand weiß, dass ich was Gutes getan habe in der Welt, weil ich ja auch schon doch sehr viel auf Hilfe angewiesen bin. Und da ist es mir einfach ein großes Anliegen, auch was in die Gesellschaft zurückzugeben und zu sagen, hier, das ist mein Anteil, den ich leisten kann, damit anderen vielleicht gut geht und damit wir laut werden füreinander, weil wir sind nur mal eine Randgruppe und die Hunde machen es aber möglich, dass wir halt wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken und da möchte ich einfach gerne Teil von sein, weswegen ich heute hier auch hier sitze.
Ja, toll.
Stark. Ich habe gleich mal eine Frage. Assistenzhund. Jetzt habt ihr beide viel von Assistenzhund gesprochen. Blindenführhund ist klar, ich glaube, damit kann ich gut was anfangen, aber darüber sprecht ihr ja nicht. Also, was verbirgt sich denn an Vielfalt hinter diesem Begriff Assistenzhund eigentlich? Also, was machen diese Hunde, dass sie den Titel Assistenzhund bekommen?
Es gibt ja eben diese Vielfalt. Es gibt ja der Begriff Assistenzhunde, und da verbirgt sich ja schon auch der Blindenführhund, da verbirgt sich der Gehörlosenhund, heutzutage der Epilepsie-Warnhund, der Diabetes-Warnhund und dann eben auch der Hund, also der Rollstuhl-Begleithund. So. Und da gibt es natürlich Standards. Wir sind seit jeher, ich glaube seit 2006, seitdem Assistance Dog Europe, also Assistenzhunde Europa heißt das, gegründet wurde, sind wir dort akkreditiert und natürlich dann auch, als wir die Standards festgelegt haben, für die Hunde zertifiziert. Und diese Standards beinhalten, dass ein Assistenzhund sozusagen für Rollifahrer drei bestimmte Aufgaben übernehmen muss. Dazu gehört, Hilfe zu holen. In jeglicher Form, ob das Handy aufheben ist, Personen zu holen, sich bemerkbar zu machen, wenn irgendwas ist, einen Knopf zu drücken, Alarmknopf oder zu ziehen, was auch immer. Dann eben Gegenstände auf Zuruf aufzuheben, zu bringen, in den Schoß oder in die Hand zu legen. Und manche helfen bei der Waschmaschine ausräumen. Sie tragen, sie heben Gehhilfen auf, bringen Gehhilfen, ziehen teilweise mit einer Gehhilfe auch Menschen von einer Bank wieder hoch, also unterstützen dabei. Sie können Jacken ausziehen, Teppis, Strümpfe ausziehen, also beim Entkleiden auch helfen, die Sachen in die Wäsche zu bringen. Das sind alles die praktischen Hilfen. Und bei Vita ist es so, dass lernen die Hunde hier zu apportieren. Damit kann wahrscheinlich jeder was anfangen. Man hebt einen Gegenstand auf, der Hund bringt ihn zurück und gibt ihn eben sehr sanft ab. Dann zu drücken, das heißt, die Hunde können dann Türen aufdrücken, Schubladen, Türen zudrücken, Gliedmaßen, die Arme, sonst was, eben an die richtige Position wieder zudrücken, wenn der Arm runterfällt, was auch. Sie lernen zu ziehen, eben Türen, Schubladen, Kleidungsstücke auszuziehen, verschiedene Intensitäten natürlich. Das heißt also, wenn ich einen Handschuh ausziehe, dann kann ich da etwas kräftiger ziehen. Wenn ich aber einen Socken ausziehe, muss ich schon aufpassen, dass die Zehe nicht eben mit Leidenschaft bezogen wird, sozusagen. Also unterschiedliche Stärken des Ziehens. So, und mit all dem und am Rollstuhl sensibel laufen und mit all dem sagt man, das ist ein Assistenzhund und für uns oder für mich war es immer wichtig, dass die Hunde auch ein Hobby haben, dass die Dummyarbeit, da kann Frieda gleich ein bisschen was zu erzählen, das heißt ein Ausgleich, ein gemeinsames Hobby Mensch-Hund und aber auch, dass sie nicht nur trainiert werden. Mhm. Das heißt, sie werden zwar konditioniert auf ihre Aufgaben, aber wenn ich die Kinder ausbilde oder wenn wir die Kinder ausbilden, dürfen die auch fünfmal Sit sagen zu dem Hund, dass er sich setzen soll. den beiden, Hund und Mensch oder Hund und Kind auch, müssen sich gemeinsam die Dinge erarbeiten und lernen, sich so ihre Stärken und Schwächen kennen und Verantwortung für den jeweiligen Partner, also wechselseitig, zu übernehmen, um das große Bild mal zu zeichnen.
Ja, stark und sehr vielfältig.
Ja.
Das ist ja wirklich mal eine Frage, weil ich kenne es halt, habe ja selber keinen Fürhund, aber habe regelmäßig Kontakt mit Personen mit Fürhund. Da ist ja die goldene Regel, sobald das Geschirr, das Fürgeschirr bei blinden Fürhunden an ist, ist der Hund im Arbeitsmodus, dann bitte nicht ablenken, bitte nicht streicheln und so weiter und so fort. Gibt es da bei den Hunden, die ihr ausbildet, auch ein ähnliches Format, dass sie dann so ein Leibchen anhaben, dann sitzt er auf Arbeit und wenn man es auszieht, dann ist auch sozusagen freie Interaktion möglich oder wie macht ihr das?
Ja, also dazu kann ich vielleicht was sagen.
Genau, Frieda.
Mhm. Also unsere Hunde haben Kännchen, ja, damit man sie einfach erkennt als solches, was sie sind, nämlich Assistenzhund. Und die sind dann auch im sogenannten Arbeitsmodus. Also die gehen dann mit den Hunden in die Stadt zum Beispiel. Aber trotzdem wollen wir, dass unsere Hunde angefasst werden. Also es gibt bei uns nicht so eine Regel, wie sobald der Hund sein Deckchen zeigt, darf er nicht angefasst werden, weil wir uns ja dann wieder von der Gesellschaft abgrenzen würden. Und genau das ist das, was wir nicht wollen. Unsere Hunde sind ein Türöffner in die Gesellschaft. Und natürlich ist es schön, wenn ich jetzt mit dem Hund draußen unterwegs bin, in der Stadt oder sonst irgendwo in einem Geschäft, dass die Leute mich dann vorher fragen, ob es in Ordnung ist, wenn sie den Hund streicheln, damit sie ihn nicht aus der Konzentration einfach so rausreißen oder der Hund sich möglicherweise noch erschreckt, wenn die Menschen einfach von hinten ankommen und ihn anfassen. Aber grundsätzlich dürfen unsere Hunde immer und jederzeit gestreichelt werden. Es ist nur einfach schön, wenn gefragt wird, auch damit ich vielleicht vorher die Aufgabe, die der Hund gerade hatte, nämlich zum Beispiel neben dem Rolli zu laufen und was zu tragen, dass ich die erstmal auflösen kann, damit der Hund dann gestreichelt werden kann und halt mit Leuten in Kontakt treten kann, bevor damit er nicht einfach unterbrochen wird in seiner Aufgabe. Das ist immer ganz schön, aber ansonsten sind die Hunde ja auch eben genau dafür da, dass wir Kontakte knüpfen können, ne? Und dass nicht der Rollstuhl direkt als erstes im Vordergrund steht und gesagt wird, oh du Arme, was hast du denn da? Sondern dass gesagt wird, oh, voll der süße Hund und was macht er denn für dich? Und warum hast du den denn und so? Und dann fällt es einem selbst ja auch viel leichter, sich da zu öffnen und zu erzählen, was einen denn so betrifft.
Ja, ja und das gute Benimm ist ja auch bei normalen Hunden, die jetzt keine Assistenzhunde sind. Also ich würde zum Beispiel meine Familie, da gibt es so einige Hunde und die goldene Regel ist, also man fasst keine fremden Hunde ungefragt an. Mhm. Punkt 1 weiß man ja nicht, wie sie reagieren und Punkt 2 ist das ja auch ein bisschen übergriffig. Ja, also das ist ja eine Regel, die auch für jeden anderen Hund eigentlich gelten sollte. Ja,
ja aber das, ich finde also diesen Punkt auch nochmal schön, das ist mir auch an dem Abend so aufgefallen, Tatjana und Frieda, dass ihr eben wirklich den Hund auch so auf Augenhöhe seht, ne? Das ist eben, ich kenne nicht gut, aber ich habe eben schon in der blinden Community auch von Menschen gehört, die dann sagen, ja, das ist mein Hilfsmittel. Und das finde ich irgendwie für beim Lebewesen eine bisschen schwierige Bezeichnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb finde ich diese Herangehensweise, die natürlich wahnsinnig aufwendig ist und ja bestimmt auch sehr kostspielig, da kommen wir dann auch nochmal dazu. Aber das ist natürlich fantastisch. Deshalb würde mich, Frieda, vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie das Training abgelaufen ist, wie lange du dann bei Vita aktiv warst mit jetzt Aiden oder auch dem Hund davor und wie ihr euch so, was ihr trainiert habt oder wenn du das teilen magst und was.
Genau. Gerne. Ja, also es ist so, dass man bei Vita quasi kommt man erstmal in so eine Bewerbungsphase. Man gibt quasi seine Bewerbung ab und sagt, man ist an einem Vita-Hund interessiert. Und im Rahmen dieser Bewerbung werden auch so Dinge abgefragt, wie wo wohnst du? Ist da Grün in der Nähe? Wofür brauchst du den Assistenten? Damit man schon mal so ein grobes Profil sozusagen vom Bewerber erstellen kann. Und Tatjana hat dann natürlich auch ihre Hunde, ihre Welpen, ihre Junghunde und hat auch über diese Hunde ein Profil erstellen. Das heißt, sie weiß quasi, welche Hunde sind gerade so weit, in dieses sogenannte Matching zu gehen, was dann als nächstes kommt, nachdem man eine individuell lange, aber meist längere, weil unsere Bewerberlisten sehr lang sind, Bewerbungsphase durchgegangen ist. In dieser Bewerbungsphase ist man eben sehr viel auf Vita-Events unterwegs und zeigt Präsenz und zeigt Interesse. Und wenn diese Bewerberphase dann abgeschlossen ist, geht es in das sogenannte Matching. Da lernt man dann verschiedene Hunde kennen und es wird quasi geguckt, wie reagieren welche Hunde auf den einzelnen Menschen. Was bringt der Hund vielleicht auch so für Charaktereigenschaften mit, um gut in das Leben des jeweiligen Menschen reinzupassen? Also um ein Beispiel zu bringen, bei mir zum Beispiel war es wichtig, dass der Hund auch halt gerne in die Stadt geht und dass er daran Spaß hat, weil ich ein sehr aktiver Mensch bin, der sehr gerne Zeit mit seinen Freunden verbringt. So, deswegen war es einfach wichtig, dass Aiden das gut kann. So, solche Sachen werden dann geschaut. Und es ist aber hierbei wichtig, dass der Hund sich immer den Menschen aussucht. Das heißt, der Hund entscheidet in letzter Konsequenz immer, mag ich den Menschen und möchte mit denen den Rest meines Lebens verbringen oder lieber nicht. Und wenn dann aber dieses passende Match gefunden wurde, dann kommt man quasi in sogenannte Zusammenführung. In dieser Zusammenführung lebt man 6 bis 8 Wochen. Aber auch das hier ist individuell, es kann auch mal länger oder kürzer gehen, aber mindestens diese Zeit im Ausbildungszentrum. Das heißt, man schläft da, man übernachtet da, man lebt quasi das Leben mit und man bekommt dann so, ja, die Grund-, also sozusagen ein Werkzeugkasten mit an die Hand. Wie trainiere ich einen Hund? Ich lerne das quasi wie die erste Datingphase. Gut, geht ein bisschen darüber hinaus, aber man lernt den Hund kennen, man lernt seine Stärken und Schwächen kennen. Man lernt, wie gehe ich damit um? Was muss ich tun? Solche Sachen. Ja, genau. Und wenn das dann erfolgreich abgeschlossen ist und wenn Tatjana sagt, ja, ihr seid bereit, ins eigene Leben zu gehen, dann wird man in sein Zuhause begleitet. Da schauen dann Tatjana und Ariane und gehen vielleicht auch nochmal mit einem gemeinsam so die Spazierwege ab. Oder nochmal in den Laden rein, schauen sich nochmal das Zuhause an, was natürlich vorher auch schon ohne die Hunde einmal angeguckt worden ist, ganz klar, damit Vita einfach weiß, wo, in welche Familien werden die Hunde da reingegeben. Und ja, dann ist die Wiese, dass man quasi natürlich erstmal mit dem Hund in seinem Alltag ankommt. Und wenn man Fragen hat oder Probleme hat, kann man sich jederzeit bei Tatjana und den TrainerInnen melden. Und auch so tägliche Updates geben quasi, wie es läuft in der Anfangszeit. Und dann, wenn man schon ein bisschen was an Zeit zusammenlebt, ist es trotzdem so, dass Erwachsenenteams zweimal im Jahr mindestens ins Ausbildungszentrum kommen für ein paar Tage, also auch über Nacht. Und Kinderteams halt 3-mal im Jahr einfach, damit man schauen kann, wie geht's dem Team, wo steht das Team gerade, was braucht das Team, wo kann es vielleicht noch unterstützen, genau.
Ja, und also so ändern sich ja, grob. Ja, es ändern sich ja vielleicht auch die Bedürfnisse, ne? Wenn du jetzt sagst, du hast dann ein Studium angefangen jetzt mit Aiden,
genau.
Das sind dann ja plötzlich andere Voraussetzungen. Da musste ich, als du das erzählt hast, auch so ein bisschen schmunzeln, weil das war so, als ja, dein alter Hund ist dann, wie du sagtest, über den Regenbogen gegangen und dann kam der neue Hund und dein Leben hat sich ja aber auch gerade geändert und vielleicht hat der Hund das ja auch irgendwie gespürt, dass jetzt irgendwie eine neue Phase bei dir beginnt und dass du da was anderes brauchst, ne? Das ist eigentlich ganz schön.
Ich hätte noch mal eine Frage an Tatjana. Weil Frieda hat gerade sehr schön von diesen Matches gesprochen, du ja vorhin auch. Und mich würde interessieren, wie alt sind denn die Hunde da schon zu dem Zeitpunkt? Habt ihr die vorher schon ausgebildet? Wonach wählt ihr die aus? Also sozusagen diese Phase davor. Wie hat der Hund davor gelebt?
Genau, also wir haben immer bestimmte Züchter, mit denen wir zusammenarbeiten. Dann fahren wir, wenn Welpen da sind, wir sagen, okay, wir würden da 1 oder 2 Welpen nehmen, fahren wir eben zu den Züchtern. Das kann in Hannover sein, das kann in der Steiermark sein oder in England. Also da sind wir, oder Belgien. Dann gucken wir uns den Wurf ungefähr mit am 49. Tag an. plus minus und machen Welpentests. Und um das mal ganz kurz zu skizzieren, worauf wir achten, dass der Hund, der Welpe, eben am Menschen interessiert ist. Das heißt, wir nehmen den auf den Arm, kuscheln ein bisschen, gehen von der Gruppe weg, der Geschwister und der Mutter, setzen ihn auf den Rasen und laufen los und gucken eben, orientiert sich der Welpe in dieser Zeit am Menschen oder eher mehr an der Außenwelt. Und das an der Außenwelt orientieren ist ein Ausschlusskriterium. Dann ist natürlich, arbeitet der Hund, der Welpe gerne mit den Menschen zusammen. Wenn wir das alles getestet haben, sagen, okay, die drei würden in Frage kommen. Und so suchen wir einen Welpen oder zwei aus. Und dann haben wir die sogenannten Paten. Und das sind Puppywalker, Patenschaften. Das heißt, das sind Menschen, die sagen, okay, ich bin bereit für 14 Monate plus minus einen Hund zu nehmen in meine Familie. Ich wohne nah genug, entweder an Hümmerich oder in Rhein-Main-Gebiet, wo wir Kurse anbieten, und committe mich, komme jede Woche in den Kurs und werde so sozusagen Teil von Vita. Und dann ziehen diese Paten die Hunde auf und dann werden sie abgegeben. Da sind sie so, manche sind 14 Monate, manche sind 16 Monate, manche sind 18 Monate. Da wir ja jede Woche Kontakt haben mit den Paten oder fast jede Woche, verfolgen wir ja auch den Weg und die Hunde kennen das Ausbildungszentrum schon. Und dann irgendwann sagen wir, okay, dann und dann ist der Hund soweit, seid ihr auch soweit zu den Paten. Und dann kommen die Hunde hierher ins Ausbildungszentrum und das kann man sich hier so vorstellen. Das ist ein großes Landhaus sozusagen und die Hunde leben aber nicht im Kennel, sondern die Hunde leben mit uns zusammen. Im Augenblick habe ich hier auch 6 Hunde um mich herum liegen. Und genau, also und da wird der Hund dann rein integriert. Das fällt dem Retriever leichter, weil er ein wahnsinnig soziales Wesen ist und natürlich die Dummy-Arbeit liebt. Und ich habe ganz oft das D auf der Stirn, sage ich immer, weil ich immer als Dummy-Tante dann von den Hunden betrachtet werde. Oh, wenn die da ist, gibt's wieder Dummy, das ist schön. Das heißt, sie mögen mich auch alle. Und genau, und dann kommen sie hierher und wir haben manchmal schon ein Profil oder ich mache. Und na, wenn ich die Hunde sehe, sage ich, oh, okay, der mag jetzt nicht so gerne Kinder oder der Hund ist unfassbar agil, da muss man jemanden finden, der eben ähnlich agil ist und so weiter und so fort. Und dann kommen sie rein und dann fühle ich da rein und wir lernen uns kennen nochmal intensiver und dann kriegt man einfach eine Idee, okay, ich habe hier 1, 2, wie auch immer, man hat ja seine Bewerber, wo man sagt, die sind jetzt mal dran, manche warten 1 Jahr, manche warten 3 Jahre, je nachdem, ob wir eben die passenden Hunde haben. Und dann lädt man sie eben ein und guckt sich das an und genau. Und währenddessen werden die Hunde natürlich hier auch ausgebildet. Wir lernen tagtäglich, sage ich immer, lernen wir gemeinsam. Mhm. Uns immer wieder neu anders kennen, Stresssituationen. Und genau.
Und die Ausbildung dauert ja mehrere Jahre dann, ne?
Also auch der Standard ist, wir dürfen auch keine Hunde, und das ist sehr sinnvoll, abgeben vor dem 24. Monat, vor 2 Jahren. Wir geben sie meistens ab, da sind sie schon 28, 30 Monate, also 2,5 Jahre, dass sie wirklich auch reif sind.
Ja. Erwachsen.
Dass sie ihre Jugend, genau, dass sie ihre Jugend genießen dürfen und viel erleben können, viel Erfahrung sammeln können, sodass sie gestärkt im Prinzip in ihr Leben dann starten mit dem Teampartner.
Und ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, also eure Rasse ist Golden Retriever, darauf seid ihr spezialisiert bei Vita.
Golden und Labby.
Ah, okay.
Beides.
Ja.
Beides. Hey, aber in reiner Form.
Ja.
In England, also hier kreuzt man ja auch ganz viel und man kommt langsam zu dem Schluss, dass das nicht so gut funktioniert. Also Allergiker, dann Pudel, Dudel, also erst dann Pudel, Labrador, Pudel, Golden und was auch. Aber Die Tiere sehen natürlich auch ganz hübsch und witzig aus, aber die sind sehr für sich, haben oft Jagdtrieb, sind sehr eigen. Also ich habe noch, muss ich ganz ehrlich gestehen, es gibt bestimmt welche, aber ich habe noch keine kennengelernt, die einfach zu handeln sind.
Spannend.
In dem Sinne, ne? Dass sie offen sind. Und das ist für uns so wichtig.
Ja.
Unsere Hunde müssen Spaß an Menschen haben, sonst können sie die Tür zur Gesellschaft nicht öffnen.
Ich hatte mich ja mal schockverliebt, da war ich zum Klettern mit der blinden Community unterwegs. Und dann stand auf einmal im Umkleideraum ein tiefschwarzer Riesenpudel für Hund neben mir. Und wir guckten uns beide an, sehnsüchtig. Oh. Aber er musste arbeiten. Das wäre so meins. Also Riesenpudel, das ist so.
Tatjana, nun ist das ja wahnsinnig aufwendig. Wie viele Leute arbeiten in Hümmerich? Wie groß ist das Team? Und dann kannst du auch gerne nochmal sagen, dass ihr finanziert das ja, glaube ich, sehr viel über Spenden, wie man euch auch unterstützen und helfen kann. Das würde uns auch nochmal sehr interessieren.
So genau, wir haben im Augenblick ein Team. Das merkt man natürlich nicht so, auch wenn man drüber spricht. Wir haben jetzt über 80 Teams ausgebildet in der laufenden Zeit, über 120 Hunde. Wir sind ja auch noch sozusagen in Palliativ, gibt es auch noch einen Bereich, den wir mitmachen, Altenheime, Pflegenheime, wo wir eben diese tiergestützte Therapie, diese Interventionen haben wir eben auch Tierhunde drin. Und so, sage ich mal, über 1000 Übernachtungen im Jahr. Das heißt, wir sind hier ein Team von 28 Menschen, die aber, das hört sich jetzt wahnsinnig viel an, die aber teilweise in Minijobs, Midijobs, Halbtagsjobs, manche eben auch in Vollzeit arbeiten. Es ist eigentlich nie sozusagen, ja, nie genug im Herzstückbereich, wie wir immer den Teil nennen. Mit den Hunden sind wir zu dritt. Das ist sehr wenig. Da haben wir, also ich bin sowieso, weil das ja auch so schon mein Baby ist, 24/7. Und die anderen sind aber auch 40 Stunden Stelle 30 und machen weit mehr, weil sie einfach engagiert sind, weil sie sagen, das ist für sie kein Job, sondern das ist eine Passion, das ist einfach ihr Traum. Aber das ist schon manchmal unfassbar viel. Wir haben natürlich auch Leute im Haushalt, in der Küche, weil, wie ihr schon gehört habt, wenn Frieda sagt, 6 Wochen, ist eine Zusammenführung. Meistens schauen wir, dass wir 2, 3 zusammen, höchstens 3, aber mindestens doch 2 Zusammenführungen zusammen haben, weil wir 3 Einheiten pro Tag geben, aber die frühstücken hier. Dann gibt mittags eben eine Kleinigkeit zu essen und dann abends eben das gemeinsame Abendessen warm. Und ja, da ist hier allerlei sozusagen zu tun, und Hygiene finde ich auch ganz wichtig. Also natürlich die Pflege der Hunde ist ganz wichtig, das lernen natürlich die Teams auch. Aber auch jedes Haus, gerade mit den Bedürfnissen und mit dem Bedarf, dass Menschen mit Behinderung beim Muskeldystrophien haben und so, da muss es einfach wirklich, wirklich alles pinkobello sauber sein. Und das ist schon, ja, das ist einfach auch ein ganzheitliches Konzept. Jeder, der hier reinkommt, vielleicht habt ihr ja auch mal Lust und schafft es, mal hierher zu kommen.
Ja, sehr
gerne. Wir hatten jetzt letzte Woche einen spontanen Besuch einer Spenderin. Die hat mir jetzt wirklich noch 3-mal geschrieben, wie schön, und vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich daran teilnehmen durfte. Und das ist eben für uns so, wenn man zum Tor reinkommt, ist ein wunderschöner Garten. Jetzt ist der Rhododendron, der blüht, Azaleenhecke, die wir haben. Im Sommer sind es die Rosen und die Hortensien. Da lege ich unfassbar viel Wert drauf, dass man hier sich einfach ein Wohlfühlort geschaffen wird. Und Wohlfühlort sind gute Gerüche, ist einfach das Wahrnehmen von von positiver Energie.
Ja.
Das ist unfassbar wichtig, um eben sozialtherapeutisch auch arbeiten zu können. Und deshalb für uns ist immer ganzheitlich. Das heißt, es geht natürlich um Mensch und Hund hier. Aber es geht genauso um Nahrungsaufnahme. Was essen wir? Woher kommt das Essen? Dass wir hier gemeinsam Erbsen polen, für die Hunde Gemüse schneiden mit den Teams. Ja, einfach das Leben leben, vorbereiten hier und im Prinzip positive Energie tanzen können, so dass sie wieder gestärkt in ihren Alltag mit ganz vielen Ideen und Lösungen auch wieder zurück in den Alltag können. Das ist für uns wichtig. Und ja, auf die Frage hin, das ist richtig. Wir sind nur auf Spenden und Sponsor oder Spender und Sponsoren angewiesen. Wir bekommen keine Zuschüsse. Und das ist seit Corona und natürlich der Weltwirtschaftslage, ist das sehr, sehr anstrengend und sehr mühsam und manchmal sehr beängstigend,
ja,
dass wir überhaupt noch sozusagen das schaffen, Vita so weiterzutragen. Mhm. Ja.
Kannst du mir, wenn du möchtest, aber ich bin ja Originalwirtschaftsjurist, ja, ich habe immer so ein, bei mir rechnet es im Kopf immer mit, ja, sieh mir das nach. Mhm. Das ist ja dann, wenn man mal den Hund mal rein wirtschaftlich, also diese Teams als Produkt bezeichnet, ja. Was würde das, also was ist wirklich, was steckt da an Kosten drin, an so einem Team?
Also von Beginn an, Welpe mit Tierarzt, mit allem drum dran errechnet. Kostet bis zur Zusammenführung vor Ort der Hund knapp 60.000 Euro.
Wow.
Wenn wir dann weitergehen und rechnen im Durchschnitt, dass die Hunde 12,5 Jahre leben, also Hello lebte bis zu seinem 14. Lebensjahr. Und das ist halt immer unterschiedlich, aber durchschnittlich 12,5 Jahre. Da die ganzen Nachbetreuungen mit reinrechnen, dann sind wir bei einem Preis von 130.000, glaube ich.
Ja, ja, krass. Ja. Krass. Und ich nehme an, also wie du der schon gerade angedeutet hast, aber ich möchte es mal gerne nochmal explizit machen. Also ihr seid keine Krankenkassenleistung, ihr seid keine Rentenversicherungsleistung, sondern ihr seid sozusagen, diese Hunde werden in keinster Weise von irgendwelchen Krankenkassen und so weiter gefördert, unterstützt, richtig?
Genau. Und ich habe auch, ne, ihr werdet, aber ich glaube, Sophie, du wirst es verstehen. Ich habe mich da auch immer so ein bisschen erwehrt, weil der Hund ist kein Hilfsmittel. Mhm. Und laut Gesetz, ne, die Krankenkassen zahlen ja, weil es ein Katalog, weil sie im Katalog aufgeführt sind, zahlen sie für ein Hilfsmittel. Und das wollte ich nie. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, den Hund als Hilfsmittel zu betrachten. Ich meine, er hilft mit und über den Hund, kommt man wieder in die Gesellschaft. Wir haben ja sehr viele Menschen hier auch, die einen Hund von uns haben, die zusätzlich noch posttraumatische Belastungsstörungen haben, soziale Ängste und so weiter. Also auch Fußgänger, Rollifahrer, wie auch immer.
Ja.
Und das finde ich, dann als Hilfsmittel zu sehen. Es kommen natürlich einige Menschen, die das vorstellen könnten, sagen, naja, das ist ja genauso, wie wenn ich ein Auto kaufe, ich muss jetzt mal wissen, was ist denn da alles drin und wie oft muss ein Werbi, der muss dreimal am Tag spazieren gehen, wie der muss freilaufen können, wie der hat ein Hobby. Also so habe ich mir das nicht vorgestellt.
Ja. Das ist halt die Versachlichung und Verdinglichung. Also im Juristischen, wenn man jetzt mal das bürgerliche Gesetzbuch nimmt, ist der Hund nur eine Sache. Ja, also wenn ich einen Hund beschädige in irgendeiner Form körperlich, dann ist es eine Sachbeschädigung und halt nicht irgendwo ein Delikt an einem lebenden Wesen. Ne? Das ist, ja.
Aber das Geheimnis eures Erfolges ist ja gerade, dass ihr es anders seht. Und deshalb auch nochmal die Frage, also wenn man euch unterstützen möchte und spenden möchte, ich habe auf eurer Webseite gesehen, gibt es überall Links, wo man sich informieren kann, Das werden wir natürlich dann auch teilen hier später in den Shownotes. Aber es gibt ja vielleicht auch Unternehmen oder Leute, die irgendwie im Tierschutz oder irgendwo tiernahe Unternehmungen sind, die können euch ja auch anschreiben, wenn die euch unterstützen möchten, oder?
Genau, wir unterscheiden zwischen Spendern und Sponsoren. Mhm. Das heißt, du hast einmal die Spender, die Dauerspender, die manchmal 15 Euro, 50, 100 Euro spenden im Monat. Dann hast du eben Spender, die sagen, okay, jedes Jahr spende ich 50.000 Euro oder 100.000 Euro. Und dann hast du eben Einzelspender, die mal 1.000 Euro, 100 Euro, zwei, wie auch immer. Spenden, da gibt es viele Möglichkeiten. Und Sponsoren sind diejenigen, die eben auch eine Gegenleistung sozusagen bekommen. Das heißt, wir haben dann, können unsere Links teilen, wir machen Videos für sie, binden sie bei uns in Social Media und auf der Homepage ein. Also da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Unterstützer. Manche geben für Vita eben eine Spende, manche möchten eine Anlassspende und sagen für diesen Anlass, ich habe jetzt ein Jubiläum, was auch immer, und ich möchte den Hund X unterstützen. Das heißt, wir haben da ganz viele Konten, auch für unsere Teams, aber eben auch für Hümmerich und für Welpen, wo dann diese Spenden reinfließen sozusagen.
Und ihr seid gemeinnützig, wenn ich das richtig raushöre?
Genau, wir sind gemeinnützig und das ist für uns eben, ja, auch, ne, um bei ADEU sein zu können, ist das auch notwendig und ich finde das auch sehr richtig und wichtig, dass man eben keine Hunde produziert. Also Qualität muss einfach an erster Stelle stehen und nur wenn es dem Hund gut geht, kann er seinem Menschen helfen und daraus ein Business zu machen, ist immer sehr schwierig.
Ja, ich wollte nochmal rauspointieren, auch nochmal für alle, die zuhören, dass es sozusagen kein Wirtschaftsbetrieb ist, den ihr macht. Also diese Hunde kosten das, was sie kosten, nicht mit Gewinnerzielungsabsicht, ja, wie man
nein,
so schön,
nein.
Genau, ja. Also
sie kosten es auch nicht, wir tragen ja, oder meistens dann, ich trage ja die Kosten, ich arbeite eben ganz oft für ehrenamtlich. Ja.
Also, richtig, genau.
Als Vorstand sowieso. Genau. Und als Tatjana eben auch. Ne? Also ich bin einfach immer da und arbeite und gut ist.
Genau, aber das so. Ist immer noch wichtig, um mal mitzusagen, dass es nicht darum geht, da euch privat die Taschen voll zu machen. Deshalb sind die Hunde, kosten die so viel Geld, nicht in Bezahlung, sondern im Aufwand. Der Aufwand ist so hoch. Und vor
genau,
allen
der
Dingen.
Aufwand.
Genau. Und
die Teams bezahlen das ja auch nicht.
Richtig. Und was noch sehr, sehr wichtig ist für alle, die Spenden oder Sponsoren werden möchten, dass es natürlich steuerlich absetzbar ist. Ja, sowohl als Betriebsausgabe oder als auch einkommensmindernd vor der Steuer. Also es lohnt sich immer, gemeinnützige Einrichtungen mit Spenden und Sponsoring zu unterstützen. Mhm. Ja, das ist nochmal, glaube ich, ganz wichtig. Richtig?
Vielen Dank dafür, genau das ist so.
Ich glaube sogar vom privaten Einkommen, wenn man sozusagen abhängig beschäftigt ist, also sozusagen Lohn und Gehalt bekommt, sind es glaube ich so ja im Jahr 20% des Einkommens, die man für gemeinnützige Spenden einsetzen kann, die dann steuermindernd sind. Ja, einen lieben Gruß an unseren Mittelstand, wenn es ihn noch gibt.
Frieda, mich würde jetzt nochmal interessieren, du hast ja vorhin erzählt, du bist jetzt Werkstudentin bei Vita und vielleicht magst du auch kurz erzählen, was du studierst, ob das auch irgendwie ein bisschen mit dazu, also ob das was ganz anderes ist oder ob das auch ein bisschen Überschneidung gibt und dann was du genau machst. Du hast vorhin im Vorgespräch kurz erzählt, dass du dich auch um neue Teams kümmerst. Also das würde uns auch nochmal sehr interessieren.
Ja, also ich mache tatsächlich nicht was komplett anderes, sondern ich habe 2022 meine Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen, wusste aber schon, okay, also Kita ist jetzt irgendwie nicht, was mich mein Leben lang erfüllen wird. Und deswegen habe ich mich entschieden, zusätzlich noch Psychologie zu studieren. Genau, das mache ich jetzt gerade und nebenher arbeite ich halt bei Vita als Werkstudentin. Und da übernehme ich so ein bisschen zum einen halt die Kommunikation mit den Teams. Das heißt, ich spreche mit ihnen zum Beispiel ab, wann sie das nächste Mal zum Training, also zur Nachbetreuung ins Ausbildungszentrum kommen und fordere bei denen aber auch so ein bisschen das Schriftliche ein. Wir müssen zum Beispiel alle einmal im Jahr so einen Bericht schreiben, wie unser Jahr mit unserem Hund verlaufen ist. Das kümmere ich mich, dass alle das pünktlich abgeben. Und dann übernehme ich jetzt seit kurzem auch die Kommunikation mit neuen BewerberInnen, die quasi sich schon in der Matching-Phase so ein bisschen befinden, dass wir so ein bisschen gucken oder auch Interessenten, die mal einfach nach Hümmerich vorbeikommen wollen, dass wir so ein bisschen gucken, okay, wann ist irgendwie der passende Zeitpunkt, dass ihr mal vorbeikommen könnt, dass wir da eine Terminvereinbarung machen. Sowas übernehme ich. Dann bin ich natürlich, aber das mache ich auch als Team, nicht nur als Werkstudentin. Da muss man klar unterscheiden. Dann unterstütze ich natürlich auch ganz viel so bei Events, weil das einfach wahnsinnig viel Spaß macht, da auch zu präsentieren, was wir für eine tolle Arbeit machen, weil nur so schaffen wir es, Vita noch breiter aufzufächern und auch, dass unsere Arbeit halt eine Wirkung hat, das zu zeigen. Das mache ich. Ja, genau. Ansonsten übernehme ich halt auch so ein bisschen die Jahresplanung zusammen mit Tatjana und ihrer Assistentin, dass wir so ein bisschen gucken, okay, wann im Jahr stehen jetzt welche wichtigen Termine und Events an. Also ich helfe eigentlich immer da, wo es gebraucht wird. Bin auch ein bis zweimal im Monat tatsächlich im Ausbildungszentrum und helfe dann da bei Trainingseinheiten zum Beispiel, weil es immer was anderes ist, wenn man als Rollifahrer oder als Mensch, der selber betroffen ist, den Teams noch was mit auf den Weg geben kann, als wenn das jetzt nur Fußgänger machen, die es aber auch ganz, ganz toll machen. Das war jetzt gar nicht so gemeint, aber es ist einfach nochmal so ein anderes Feeling dann, genau. Ja. Also es ist recht breit gefächert und sehr vielfältig und ich helfe eigentlich da, wo Hilfe gebraucht wird.
Ja. Mhm. Und es kam ja auch, also bei dem Jubiläum letztes Jahr auch so schön raus, dass wirklich auch der Werdegang von bestimmten Personen, die eben betroffen waren, von ich habe mich früher nicht vor die Tür getraut und wusste nicht, wie ich mein Leben irgendwie planen sollte, und dann kam der Hund in mein Leben und plötzlich, ja, konnte ich irgendwie einen Beruf ergreifen und konnte vor die Tür treten, konnte wieder irgendwie meine Ängste in den Griff kriegen und so. Und das sind natürlich auch wahnsinnig tolle Erfolgsgeschichte und Leuchtturmbeispiele für eure Aktivitäten und für das Leben mit den Assistenzhunden, ne? Das ist ja auch so wichtig, dass man da eben die ganzen tollen Beispiele auch irgendwie live miterleben kann.
Wie sieht denn so ein Training?
Das finde ich auch immer so wichtig, ne, dass die Teams selbst erzählen, ja. Und dass Teams eben jetzt am CWT, Rieder, ich habe dich da ein bisschen überfallen, das weiß ich, aber der Paul hat da eine gute Vorlage geleistet, sozusagen, der auch im Rollstuhl sitzt. Und ich habe Paul, der jetzt 18 ist, und Niklas, der 9 ist, habe ich gesagt, ihr moderiert die Vorführung. Mhm. Braucht ihr uns gar nicht mehr dazu. Macht ihr mal was. Und dann sagte Paul so, ja, du bist mein Joker. Aber ich sagte, klar, kein Problem. Super. Jederzeit stellt mir eine Frage. Und das finde ich eben so wichtig, dass sie gemeinsam miteinander lernen und sich wirklich bereichern dabei und wachsen.
Ja.
Dass sie ein Mikro in die Hand nehmen, dass sie sagen, ich habe was zu sagen. Oder eben manchmal, ich habe auch nichts zu sagen. Ja. Ich bin jetzt gerade nicht ansprechbar oder ich habe Ängste. Ich möchte das gerade nicht, dass wir auch genau diese Gruppe mitschützen.
Ja.
Und ja, das macht schon wahnsinnig Spaß zu sehen, welche Wunder die Hunde vollbringen können, wenn die Hunde einfach auch in ihrer inneren Mitte sind. Das ist immer wieder, früher habe ich von kleinen Wundern gesprochen, weil ich mich nicht getraut habe, zu sagen, das sind einfach Wunder für mich. Mhm. Ich meine natürlich alles wissenschaftlich begründbar, das ist schon auch klar. Aber das ist grandios, das mitzuerleben.
Ja.
Ja. Deshalb mache ich das auch. Das ist mein Antrieb, wirklich Menschen wieder in die Gesellschaft zu verhelfen oder es angenehmer zu machen, das zu leben oder überhaupt wieder Licht im Dunkeln zu sehen. Einfach zu sagen, okay, ich habe meinen Fokus wieder und ich gehe geradeaus und in die Zukunft rein und ich drehe mich nicht ständig zurück, einen Schritt nach vorne und 10 Schritte zurück, sondern ich wage mich einfach, mal mehr Schritte nach vorne zu gehen und immer weniger nach hinten zu schauen.
Ja.
Das ist so ein bisschen, was ich jetzt gerade erlebe in der Zusammenführung, die wirklich sehr intensiv ist und wo wir sehr viel Zeit brauchen. Aber ja, immer wieder dran zu bleiben, immer wieder Gespräche zu führen, und eben auch den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, so guck, wo du stehst. Und wenn du da jetzt dich wieder zurücknimmst, nicht mehr aus dem Zimmer kommst, dich selbst verletzt, dann kannst du den Hund ja gar nicht führen, dann kannst du die Verantwortung ja gar nicht tragen, dann wird es ein Therapiehund. Mhm. Du möchtest ja eine Assistenz und also immer wieder versuchen, Dinge auszulösen, zu bewegen, zu gucken, wie kommt man an den Mensch ran, wie kommt man da an jenen ran. Das ist so unterschiedlich, aber und manchmal bin ich auch sehr, oder nicht manchmal, da kannst du ja was zu sagen, sehr klar und sehr hart. Ich bin da sehr, wenn du das eben nicht kannst, dann ist es ein Therapiehund, Punkt.
Und wie unterscheidet?
Den Schritt musst du jetzt gehen.
Genau. Okay,
also wir können dir nur helfen.
Ja, okay, und Therapiehund ist eben das, was eure Hunde nicht sind, ne? Oder wie unterscheidet sich das jetzt?
Genau, ein Therapiehund im Prinzip wäre jetzt ein Hund, wo die Eltern rein die Verantwortung für den Hund hätten und das Kind oder der Mensch überhaupt gar keine Verantwortung für den Hund übernehmen kann. Mhm. Und da habe ich ja auch Pionierarbeit geleistet mit den Kindern, weil, ne, wenn man sich das so vorstellt, ja, beim Kind kann ja auch nicht die Verantwortung übernehmen, wohl. Mhm. Und zwar ist das je nach Entwicklungsstand, entwickeln wir hier die Kinder weiter mit ihren Hunden und sie übernehmen immer mehr Verantwortung für ihren Hund. Und die Eltern lenken und leiten im Hintergrund.
Ja.
Und natürlich tragen sie die gesamte Verantwortung, das ist schon klar. Aber da, wo gar nichts geht, dann wäre das ein Therapiehund. Das hatten wir, glaube ich, Frieda, korrigiere mich, einmal mit Silja, einen Therapiehund. Und ansonsten haben wir im Prinzip Assistenzhunde und natürlich auch die Intervention, die therapeutisch und in der Palliativ- oder in Pflegeheimen, was ich auch sehr, sehr sinnvoll finde. Mhm. Aber das ist dann wirklich ein Begleiter, der hat einen Teampartner, der ganz normal Fußgänger ist und ausgebildet ist, eben für diese Intervention mit dem Hund in den Fremdeinrichtungen.
Ja.
Das ist schon dann nochmal was ganz anderes. Mhm. Ja.
Weil Hunde brauchen ja eine Führung, so habe ich es zumindest mal gelernt. Ja, die brauchen eine Person, die ihnen Stabilität gibt. Du hast das vorhin so schön beschrieben, von wegen, wenn ich als sozusagen als menschlicher Teampartner unsicher bin, überträgt sich das auf den Hund.
Total, total. Genau. Und dann kann mein Hund das entweder auffangen, wenn wir jetzt in das PTBS gehen, fängt er es auf, oder aber wir haben PTBS, also meine Matchings sind immer sehr interessant. Wir haben einen Hund, der selbst sehr unsicher ist. Andrew, Bruder von Aiden. Und eine, die ihn führt, die hat eben auch PTBS. Und sie muss über sich hinauswachsen, um ihn auch zu fangen.
Mhm. Genau.
Sonst hätten wir sie da gar nicht rausholen können. Hätte sie einen Hund bekommen, der stark ist, hätte sie sich noch mehr zurücklehnen können.
Mhm.
Also muss ich da anders machen.
So wie partnerschaftliche gegenseitige Stabilisierung letztendlich, wie auch in einer guten Beziehung zwischen Menschen funktionieren kann und sollte vielleicht auch.
Genau, ja. würde ich so sehen.
Genau.
Im Idealfall ist das genauso, ja.
Genau, und vielleicht nochmal PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung. Also du hast Menschen, die halt traumatische Erfahrungen, ob nun über einen Unfall oder über eine längere Erfahrung, du hattest vorhin Thema Missbrauch angesprochen, da können sich ja dann über bestimmte Zeiten halt einfach Symptome entwickeln, die dann als PTBS, also als posttraumatische Belastungsstörung halt bezeichnet werden, richtig?
Genau, oder das Mobbing, ne? Durch soziale Medien. Da haben wir ja ein Mädchen, Sophie, da sprichst du, da hast du eben drüber gesprochen, das war wirklich Mobbing, über soziale Medien, aber auch in der Schule. Und sie ist ja nicht mehr, sie hat die Schule ja abgebrochen, hat 3,5 Jahre, war sie dann nicht mehr in der Schule, kam, glaube ich, 1,5 Jahre vorher. Also sie kam dann zu uns und ging ein Jahr knapp ein Jahr nicht mehr in die Schule. Und ich habe sie hier ein Dreivierteljahr ganz eng begleitet. Sie kam immer wieder hierher, weil die Eltern eben auch gesagt haben, sie kommen damit gar nicht gut zurecht. Und wir sind gemeinsam den Weg gegangen, manchmal wirklich mit Auseinandersetzungen. Ne? Gesagt habe, es ist hier nicht nur ich nehme und ich bekomme, sondern wir arbeiten gemeinsam. Du musst den Weg gehen, du musst die ersten Schritte gehen. Wir können dich hier nur begleiten und dir helfen, aber die Entscheidung musst du treffen. Ne? Die Entscheidung für deine Zukunft. Sie hat dann den Realschulabschluss nachgeholt und möchte jetzt Abitur machen.
Ja.
Und das finde ich einfach unfassbar, was man erreichen kann bei diesen Menschen, wenn man so ganzheitlich gearbeitet und dahinter steht und sagt, das ist viel zu traurig und zu schade und zu wertvoll, ein Leben einfach wegzuwerfen, wenn man so jung noch ist.
Ja.
Sie kam damals mit 13, wurde hier 14, und wird jetzt im Juni 18.
Ja, super. Ja.
Das ist so ein bisschen Paartherapie, so klingt es zumindest.
Um Gottes Willen.
Naja, aber diese, was du beschreibst gerade, also diese sozusagen eine Beziehung, du betreust dann,
ihr betreut eine Arbeit.
Ja, ne, es ist ja Beziehungsbetreuung, aber auch zu gucken, wie kann man, mit welchen Interventionen kann man diese gemeinschaftliche Miteinander, diese Dynamik gestalten. Das hat schon sehr, sehr starke Bezüge zur Paartherapie. Also Tatjana, verzeih mir das aber.
Ui, ui.
Nein, aber
was identifizieren wir nicht mit dem.
Das brauchst du auch nicht.
Aber was ja schön ist, ist ja, dass der Effekt dann ja sich so ausstrahlt, ne? Also dass wir dann sehen, dass das auch auf die Familie, du hast eben angesprochen, dass die Familie dann auch, die Eltern vielleicht verzweifelt sind und nicht mehr weiter wissen. Und Frieda, vielleicht kannst du das ja auch nochmal schildern, welche Erfahrungen du selber oder auch von vielen anderen Teams da kennst, dass was das dann auch für einen Effekt auf dann wieder in die Schule gehen können oder eine Ausbildung machen können oder studieren können oder überhaupt wieder an teilhaben zu können, ja, was das für eine Auswirkung hat und wie weit das dann ja eigentlich noch strahlt.
Ja, also es ist ganz schwierig in Worte zu fassen, weil, also ich kann natürlich immer nur von meiner Situation sprechen, die jetzt nun mal auch körperlich beeinträchtigt ist, aber ich sag mal so, also eine Pubertät mit einem Mädchen, was im Rollstuhl sitzt, wild.
Ja.
Wild. Bei uns zu Hause, wir sind auch keine Stillvertreter, sind auch die Fetzen geflogen, ja. Und wenn Fellow halt nicht da gewesen wäre, weiß ich nicht. Also der hat da viel interveniert, hat auch, war einfach auch nicht nur für mich, das muss man auch dazu sagen, sondern für meine Mama auch ganz oft der Schlüssel in die Freiheit, weil entweder sie konnte sich mit ihm rausziehen und sie ist eine Runde mit ihm gegangen, um den Kopf frei zu kriegen. Oder sie wusste, okay, ich kann Frieda jetzt, ohne mir großartig Sorgen machen zu müssen, dass was passiert, rausschicken, weil die beiden haben dich.
Ja.
Und dadurch, dass wir uns dann aus dem Weg gehen konnten, zusammen mit dem Hund, hat sich die Situation zu Hause auch wieder schneller reguliert, sag ich mal. Und ich habe auch angefangen, es war ein langer Weg, aber irgendwie habe ich auch angefangen, einfach halt nicht mehr so schnell Streit vom Zaum zu brechen, weil es mir wichtig war, dass es dem Hund gut geht. Und da gab es dann schon Situationen, wo es gar nicht erst zum Streit gekommen ist, weil wir uns alle angeguckt haben und gewusst haben, okay, wenn wir es jetzt wieder knallen lassen, ist der Hund am Ende derjenige, dem es nicht gut geht. Und das wollten wir halt eigentlich. Und deswegen achtet man dann einfach ganz anders aufeinander und nimmt auch ganz anders Rücksicht aufeinander. Und ich glaube, dass Hello, das hört sich jetzt sehr negativ an, ist aber sehr, sehr positiv gemeint, also bitte nicht falsch, war sehr oft so der Puffer zwischen uns, dass es einfach erst gar nicht so eskaliert ist. Und dass ich aber auch in meiner Pubertät, die nicht einfach war, weil ich gemerkt habe, wow, ich bin anders und ich brauche irgendwie ständig Hilfe bei allem, da war Hello halt da und er hat, also war selbstwirksam für mich, weil er mir gezeigt hat, hey, mit mir an deiner Seite kannst du ja wohl was alleine. jetzt spür dich mal und mach auch mal was alleine, weil wir sind doch ein Team, wir brauchen doch gar nicht immer die Mama. Und das war für mich so zum ersten Mal das Gefühl von, ich bin ein eigenständiger Mensch und ich kann auch eigenständig Entscheidungen treffen, das hatte ich halt früher gar nicht. Und ich glaube, deswegen war die Pubertät auch für mich so schwierig, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie alle entwickeln sich weiter und alle kommen in ihrem Leben weiter und ich stehe hier immer noch und brauche Hilfe bei den einfachsten Sachen, die für andere selbstverständlich sind. Und durch Verlust habe ich dann halt meine Selbstwirksamkeit, wie schon gesagt, zum einen wiederbekommen, aber halt auch meine Selbstständigkeit, dass ich gelernt habe, boah, ich kann alleine was schaffen. Und ich bin gar nicht immer auf andere angewiesen. Und das war, glaube ich, so der Schlüssel, der uns sehr dabei geholfen hat, gut durch die Pubertät zu kommen.
Ja, cool.
Ja, spannend. Darf ich?
Ja.
Weil, Frieda, weil du hast ja jetzt, also wir reden ja jetzt die ganze Zeit zu viert, aber eigentlich sind wir ja zu fünft. Wa? Aiden ist ja auch am Start. Und natürlich kann Aiden jetzt nicht mit uns sprechen, leider. Aber Frieda, vielleicht du mal, studierst ja Psychologie, also sozusagen dieses Thema systemisches Fragen kennst du ja. Wenn jetzt Aiden mal so einen Tag in eurem Leben beschreiben würde, was würde Aiden erzählen?
Oh. Boah, das ist schwierig.
Ja, ich weiß.
Ich glaube, er findet es lustig bei uns. Also, ich meine, er ist auch der Teil, der sehr viel dazu beiträgt, dass es einfach lustig ist, weil er lockert schwierige Situationen immer auf. Und ich glaube, bei uns ist sehr oft sehr bunt und sehr laut und sehr lebendig. Aber er passt genau gut hier rein. Weil er ist auch so. Also wenn wir Besuch bekommen, dann singt er auch immer den Besuch Liedchen zum Beispiel, weil er sich einfach so sehr freut. Er freut sich einfach, mit anderen Kontakte zu knüpfen. Und ich weiß nicht, er bringt mir auch so ein bisschen meine Lebendigkeit zurück. Weil mit ihm ist einfach jeder Tag so Abenteuer. So, es wird nicht langweilig. Also mit ihm ist nicht im Bett liegen und mal gucken, was der Tag so bringt, sondern musst du immer wieder neue Dinge überlegen und kreativ bleiben. Also deswegen, er wird ganz sagen, dass es nicht immer einfach bei uns ist, aber dass er sehr, sehr, sehr gut hier reinpasst. Und ich hoffe und glaube, er fühlt sich hier sehr wohl. Und ja, ich freue mich einfach auch in Zukunft weiter so mit ihm wachsen zu dürfen und noch neue Dinge zu erleben und über mich oder über uns hinauszuwachsen, so. Weil wir sind noch lange nicht am Ende. Also, ich glaube, wir haben noch so einige Abenteuer vor uns.
Klingt gut. Und Tatjana hatte vorhin gesagt, jedes Team hat auch immer gemeinsame Hobbys.
Das wollte ich auch fragen.
Ah, sehr gut. Wunderbar.
Was ist Aidens Hobby?
Nee, was sind eure Hobbys?
Oder euer Hobby.
Also, ich weiß, worauf Tatjana anspielen wollte. Aber vorher, ich erliebe es auch gemeinsam zu kuscheln.
Ja.
Aber wenn wir mal nicht zusammen kuscheln, sondern eher sowas Aktiveres zusammen machen wollen, dann machen wir ganz viel Dummy-Arbeit. Dummy-Arbeit ist eine, Tanja muss mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Aber Dummy-Arbeit ist eine nachempfundene Jagdarbeit. Das heißt, wir arbeiten quasi mit so kleinen Sandsäckchen und die legen wir immer in verschiedenen, oder werfen wir immer in verschiedenen Gelände aus, so Wiese, Wald und so weiter. Und da müssen die Hunde dann halt ihre Nase einsetzen, ganz viel sich bewegen und mit Kopf auch arbeiten. Das ist so ein bisschen der Ausgleich neben dem, okay, wir laufen am Rollstuhl, wir gehen in die Stadt, wir besuchen Geschäfte, weil das ja für die Hunde sehr, sehr anstrengend ist, ist dann auf der Wiese und im Wald zu stehen und zu sein, einfach auch für die Hunde ganz, ganz schön. Und für uns ist es natürlich auch schön, weil, also jetzt für mich, jemanden, der im Rollstuhl sitzt und der selber nicht wirklich laufen kann, ist einfach zu schön zu sehen, so rum, wie der Hund rennt. Das ist einfach ein Gefühl von Freiheit, was du selber vorher gar nicht nachempfinden konntest. Und für viele von uns ist es auch tatsächlich so die erste Verbindung, wenn wir zu wiederkommen in die Natur, weil für uns, also oder für mich früher als kleines Kind, war so Rollstuhl und Natur kann nicht funktionieren. Mhm. Aber wenn du mit Tatjana und den Trainern unterwegs bist, egal wie schmal der Weg ist, egal wie steil der Berg ist, du gehst da runter und das, um eine schöne Dummy-Einheit und ein schönes Zusammensein einfach mit dem Hund zu erleben. Natürlich bringen sie niemanden von uns in Gefahr und es ist auch immer einer dabei, ne? Also ich will hier keine falschen Bilder malen, aber es ist einfach so dieses erste Mal, dass du verstehst, boah, es geht ja doch viel mehr, als ich dachte. Und das halt alles für den Hund und mit dem Hund und über dem Hund und das ist echt schön zu beobachten. Ja. Also, dass man wirklich auch so ein Bewegungshobby, was ja für viele von uns überhaupt nicht möglich ist, weil andere gehen joggen oder klettern oder was weiß ich, kann das alles nicht. Genau. Aber der Hund macht es, finde ich. Und gemeinsam erarbeiten wir uns dann was einfach für alle schön ist und wo wir den Kopf frei kriegen und ja.
Mhm. Aber was ich halt schön fand, ich war mal 4 Jahre lang Stiefpapa von einem Hund, also meine damalige Freundin hatte einen Hund und um den habe ich mich auch mit viel gekümmert. Und was mir so aufgefallen ist, es gibt einem so unheimlich krasse Routinen. Dieses morgens aufstehen, der Hund muss raus, da muss gefüttert werden, du brauchst gute Laune, weil der will ja auch nicht immer dich ertragen in deiner schlechten Laune, sondern der gibt dir auch unheimlich was zurück. Also für mich, ich fand es sehr, sehr schön, wie es den Alltag auch strukturiert hat und dass auch immer irgendwie jemand da ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Frieda.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also bei vielen von uns, und ich glaube, da spreche ich auch sonst immer nicht nur für mich allein, ist ja der Grund, um morgens aufzustehen und es ist der Grund, sich auch mal was Schönes anzuziehen und zurück in die Gesellschaft zu gehen und sich eben nicht darauf auszuruhen, dass man im Rollstuhlsitz oder beeinträchtigt ist und der eh nichts kann, sondern wenn wir rausgehen, dann können wir was bewirken und wir können laut sein, das ist das, was uns der Hund eben so zeigt und was er uns mit auf den Weg gibt und natürlich ist es wichtig, dass es dem Hund gut geht, weil wie wir oder Tatjana auch vorhin so treffend formuliert hat, nur wenn es dem Hund gut geht, kann er uns auch helfen und deswegen ist es wichtig, dass wir gerade für den Hund eben diese Struktur und diese Routinen erschaffen, weil der Hund es eben braucht. Er braucht Führung und dann kann er sich auch im Rahmen dieser Führung natürlich auch mal fallen lassen und man kann seinen Tag dann auch mal anders gestalten, aber wichtig ist, dass der Hund seine Auslastung bekommt und auf jeden Fall 3-mal am Tag rausgeht. Also ja, der Hund gibt Struktur, weil man sich für den Hund mit an dieser Struktur orientieren muss, wenn das irgendwie Sinn ergibt.
Da habe ich nochmal eine Frage mit der Struktur und also gerade mit strukturellen Problemen. Also du hattest vorhin erzählt, Frieda, in der Schule Mobbing und Fellow hieß dein Hund damals, war zu Hause. Da ging mir durch den Kopf, na, der Weg dort zu Tatjana, ihr sagen, und hätte gesagt, bring dem mal Fass bei, und dann nehme ich den mit in die Schule, und dann knurrt der mal ganz kräftig, ja, und dann ist Ruhe im Karton. Ich weiß, dass es bei blinden Führhunden, das ist so ein bisschen meine Referenz, ja, da, weil ich da ein bisschen was schon erlebt habe, verzeiht mir das, dass es, die relativ gut anerkannt sind, dass man die mit in Hotels, wo es eigentlich nicht erlaubt nehmen, ist, mitnehmen kann, in die Deutsche Bahn und so weiter und so fort. Aber wie ist denn das jetzt zum Beispiel mit Aiden oder mit anderen Teams, die ihr habt? Also wenn zum Beispiel jetzt keine sichtbare Behinderung da ist. Also gibt's da, greifen da diese Regelung, dass das sozusagen Assistenzhunde überall mit hin dürfen? Oder ist das anders als bei den blinden Führhunden?
Ja, du oder ich.
Ja. Frieda, die Praxis und Tatjana die Theorie.
Ja, genau.
Das Trockene. Oh. Das Trockene ist schon sehr trocken, das Thema.
Nee.
Wir haben ein neues Teilhabegesetz. Und bei den blinden Führhunden ist es ja schon so, dass weil sie an den Krankenkassen als Hilfsmittel anerkannt sind und weil sie schon 43, was auch immer, als Helfer im Krieg sozusagen genutzt wurden, waren ja dann eher die Schäferhunde, wird dieses Bild allgemein, wurde das anerkannt. Es gab nie ein Gesetz darüber, dass blinden Führhunde mit in Geschäfte dürfen, Hotels und so weiter und so weiter, aber das war gesetzt. Da hat man nie drüber diskutiert. Das wurde immer anerkannt. So. Jetzt gibt es seit neuem ein Teilhabegesetz. Nein, das gibt es ja schon länger, Entschuldigung. Unter dem Teilhabegesetz gibt es eine Assistenzhundeverordnung. Und ich glaube, man merkt das Recht und Administration und was auch, das sind nicht meine Stärken. Ich lebe das gerne mit den Teams und mit den Hunden. Und wir haben uns das im Prinzip in den 26 Jahren durften unsere Teams in den Regeln. Natürlich dürfen Assistenzhunde, wenn sie anerkannt sind, nur es gibt keine Stellen im Augenblick, die zertifizieren, also hängen ganz viele Teams, die hier irgendwie von Ausbildern, was auch immer, ausgebildet werden, hängen in der Luft und haben keine Berechtigung sozusagen, irgendwie in Geschäfte zu gehen, wo Normalhunde verboten sind. So, unsere Hunde, da gibt es immer mal wieder, höre ich das ein oder andere Diskussionen, ne, ob das im DM ist oder was auch, Rewe dürfen die Vita-Hunde überall rein fliegen und im Ausland, in England ist es überhaupt kein Problem, weil wir eben europäisch zertifiziert sind. Das heißt, wir werden im Ausland anerkannt, weil es dort diese Gesetze gibt und wir Mitglied sind dort. Aber Deutschland tut sich wie immer, sorry, dass ich das so sage, nee,
ist
sehr,
ja so,
sehr schwer.
Ist ja einfach so, muss man ja auch mal sagen. Also,
Genau, das ist eine Bürokratie und ein Unwissen und ein Verwaltungsapparat, ja. Das ist einfach nicht mehr schön und da sind wir auch gerade dran, da bin ich nur im Hintergrund, da sind Teams von uns dran, auch das müssen wir eben machen, die Öffentlichkeitsarbeit und genau diese Seiten eben auch Gesetze und was auch. Und da ja, ist gerade eine heiße Phase, wo man einfach sagt, was dürfen jetzt die Hunde, wann gibt es die Zertifizierungsstellen und so weiter. So wie gesagt, unsere Hunde, wir haben damit keine Probleme. Sozusagen im Ausland sowieso nicht. Hier in Deutschland auch weniger. Es gibt immer mal wieder Probleme. Da möchte ich aber mal ganz kurz eben auch was dazu sagen. Auch in England, die Hunde sind überall anerkannt. Man darf sie überall, also vom Gesetz her muss jeder es akzeptieren, wenn ein Assistenzhund in sein Geschäft. So. Und es gibt aber auch in England, sag ich mal, die Inder oder was auch, ne, wo sie sagen, nee, ich möchte das nicht. So. Und auch in England, und das fand ich unfassbar schön, wurde immer gesagt, warum soll ich, und das ist genau meine Meinung, warum soll ich in einen Laden reingehen, wo mein Hund nicht akzeptiert wird, wo er aber rein darf, laut Gesetz. Und ich werde aber da drin angeguckt mit dem Hund, eben bin nicht erwünscht dort. Ja, dann gehe ich da nicht rein. Das ist meine Meinung dazu. Ich weiß, das ist sehr schwer zu verstehen, aber ob Fußgänger oder Rollifahrer, also wie gesagt, auch in England, die sagen, dann meidet man das eben diplomatisch und man muss ja nicht überall mit dem Hund rein. Es gibt 5 Bäcker, wenn es die noch gibt, sage ich mal. Und dann kann ich vielleicht zu 4 rein und der eine sagt, ich lehne Hunde ab, ich mag keine Hunde, ich habe Angst vor Hunden, dann kommen die Allergien oder was auch immer. Dann muss ich sagen, okay, das suche ich mir eben einen anderen Bäcker. Also nur einfach mal so.
Ja, weil ich habe
noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Nee. Auch wenn ich in Läden reingehe und die sagen, oh, nee, mit Hunden, das möchte ich nicht. Dann setze ich sie vor das Geschäft und passe auf die Hunde auf und sage, ich bin aber unkonzentriert, ich bin nicht ganz bei ihnen, weil meine Hunde mir natürlich wichtiger sind. Und mittlerweile können sie dort rein und bekommen Karotten dort und Äpfel und was auch immer. Es ist kein Problem mehr, aber das habe ich mir erarbeitet.
Ja, genau. Und ich denke auch immer, also das ist ja generell ein Problem mit Barrierefreiheit in Deutschland, oder?
Natürlich.
Ne, dass ich dann auch immer gerne argumentiere, es ist ja euer Verlust, wenn ihr Menschen ausschließt. Ihr könnt euch leisten, unser Geld in dem Sinne oder das Geld, das wir gerne für eine Dienstleistung, für eine Ware, für was auch immer ausgeben wollen, das wollt ihr ja scheinbar nicht. Dann scheint es euch ja besonders gut zu gehen. Und ich argumentiere auch gerne gegenüber Wirtschaftsvertretenden oder seien die jetzt, sei es jetzt der Bäcker oder eben ein großes Unternehmen, so dass ich denke, ja, wenn ihr euch das leisten könnt, dass ihr 10% der Bevölkerung ausschließt und damit ja auch vielleicht SeniorInnen, die ja auch irgendwann gehbehindert oder sehbeeinträchtigt sind oder Einschränkungen haben, viel Glück. Also, so wie ich es verstehe, sollte sich das eigentlich niemand leisten können, ne? Und das ist ja nur die wirtschaftliche Frage, von der menschlichen ist es ja eh eine fragwürdig. Hm.
Aber gibt doch genau. Blöde Situationen, ich sage bloß Berlin Taxi fahren. Du klickst an mit Hund und dann kommen Personen, die aus religiösen Gründen den Hund nicht ins Anführungszeichen Haus, wofür das Auto dann auch zählt, mit reinnehmen. Und dann stehst du nachts um 3 irgendwo und musst dir wieder ein Taxi bestellen. Genau. Da
muss man lernen.
Ja, genau.
Da muss man lernen und sagen, ich habe einen Hund, ich bin darauf angewiesen, das Trichter. Ich habe das gehört, in Wiesbaden macht das ein Team von uns. Das geht ganz gut. Ich scheue da auch. Ich habe das auch einmal machen müssen. Und dann vergewissere ich mich aber 10-mal, ich habe 200 aber. Und die müssen in das Auto rein.
Ja. Ne?
Und dann hast du manchmal welche, die sagen, ach, gar kein Problem, ich liebe Hunde. Und dann springen die auf den Sitz, wo ich sage, nee, das geht gar nicht. Also sagen bitte am Sitz, geht gar nicht zwischen die Beine. Mhm. Aber dann hat man eben auch genau aus religiösen Gründen, die fast eine Ohnmacht haben. Das sehe ich auch so. Da haben wir ein riesengroßes Problem der Übermittlung dann auch, wenn man sich ein Taxi ruft. Oder auch manchmal Hotelzimmer. Ne?
Mhm.
Oh, 3 Hunde, oh, ich habe sie ja angemeldet.
Mhm.
Und sie sind alle im Training und ich kann auf der anderen Seite, es gibt immer 2 Seiten. Man muss ja immer, lehre ich auch hier immer wieder und sage zu den Teams, guckt immer, verändert mal euren Blickwinkel. Es gibt immer wieder Geschichten in Hotels, die ich höre, dass die Hunde auf dem Bett sind, dass die Hunde die Vorhänge abreißen, dass sie rein Pipi machen, was auch immer. Ich meine, das sind natürlich Dinge, sage ich auch meinen Teams, ne, wenn ihr bitte in ein Hotel geht, verlasst das Zimmer so, als wäre es euer Zimmer. Und wenn ihr euer Zimmer schrecklich verlasst, dann verlasst es bitte so in Tatjanas Sinne. Macht es sauber und lasst die Hunde, wenn der Hund im Bett sein muss, und das muss manchmal, weil man den Hund sonst nicht spüren kann, nehmt eine Decke mit.
Mhm.
Und ich finde, es gibt diese beiden Seiten, die ich so sehe. Und das hat sich in Amerika ja auch schon seit 10 Jahren, 16 oder 17 war ich letztes Mal drüben, für eine internationale Konferenz, Systems Dogs. Und da hatte ich auch im Flugzeug jemanden neben mir sitzen, einen Amerikaner, der so geschimpft hat mit den Hunden, dass die Stewardess kam und sagte, nee, sie kommen in First Class. Und dann, nee, das will ich aber gar nicht, ich bleib hier sitzen. Vielleicht kann ich den Mann ja überzeugen.
Mhm.
Und als wir ausgestiegen sind, sagte der Mann, ich habe die Hunde gar nicht gespürt.
Ja.
Sag ich, naja, es ist immer so, wie man sie erzieht. Sagte er, aber das ist hier ein Chaos, die bellen, die steigen auf die Sitze, die knurren. Sag ich, ja, dann sind es vielleicht keine richtig ausgebildeten Assistenzhunde.
Mhm.
Ich meine, das ist für mich ganz wichtig. Und das wissen die Teams auch, benehmen. Wie benehme ich mich und wie benimmt sich mein Hund in der Gesellschaft? So dass ich auch Kontakte knüpfen kann und dass ich nicht negativ auffalle.
Ja, ich hätte auf jeden Fall den First Class Upgrade genommen, Tatjana.
Ja, ich weiß. Nein, Also, ja, ich habe dann auch so gedacht, du quetschst dich hier rein. Und ne, aber nein, da bin ich dann so stur. Dann so, ich bleibe hier sitzen und beweise ihm das Gegenteil. Ja, Wahnsinn.
Ja, ich verstehe den Punkt, dass man, das geht mir ja sowohl bei Inklusion auch so, dass ich immer denke, ich würde gerne, ich sage immer, ich mute mich den anderen zu in Räumen, wo die denken, was macht die denn jetzt hier? Weil ich nicht nur mir selber, sondern auch dem Umfeld beweise, wir finden einen Weg. Und das ist, glaube ich, deine Intention. Und das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich kann mich erinnern, als ich mit meinem Sohn als Baby geflogen bin, du kommst rein als Frau, hast ein Baby auf dem Arm und alle Augen blicken dich an, sagen, oh Gott, bitte nicht neben mir, bitte nicht neben mir, bitte nicht neben mir. Und das ist wahrscheinlich mit so einem Hund auch. Und jedes Mal habe ich das Erlebnis gehabt, dass am Ende mein Sohn bei irgendwelchen wildfremden Leuten auf dem Arm war und die den gar nicht mehr hergeben wollten. Also, ne, und das ist ja genauso das, klar, will ich 12 Stunden neben einem brüllenden Baby sitzen? Nee, aber es muss ja auch nicht so sein, ne? Also, und das, da ist halt die Kommunikation und deshalb machen wir das ja alles irgendwie so wichtig, finde ich, dass, dass je mehr wir ja eben einfach in der Öffentlichkeit sein können, laut sein können, man Teilhabe realisiert mehr und mehr und je mehr Menschen mitbekommen aus der sogenannten Normengesellschaft, dass das alles möglich ist und dass wir einfach da mehr miteinander in Kontakt treten müssen, umso besser, ne?
Genau. Mhm. Genau.
So, jetzt mal zu Frieda. Frieda, warum nicht damals Hund mit in die Schule genommen und ihr sagt, knurr?
Ja, ja, da waren wir stehen, ne?
Genau.
Ja, also, wir haben tatsächlich früher so gemacht, dass der Fellow einmal die Woche mit in die Schule gegangen ist dann, aber erst als ich in der 4. Klasse war, weil man sich ja selber auch bereit genug fühlen muss, den Hund quasi mitzunehmen, weil es eine Verantwortung ist für mich. Oder, ja, doch, es ist. Und es war damals für mich eine Riesenverantwortung, den ganzen Schultag über für diesen Hund verantwortlich zu sein. Weil nur weil ich in die Schule gehe, heißt das nicht, dass der Hund auf einmal keine Bedürfnisse mehr hat, weil er muss trotzdem 3-mal am Tag raus. Und dafür bin ich dann alleine zuständig gewesen in dem Moment. Und da haben wir uns halt damals dagegen entschieden, das jeden Tag zu machen, weil es auch einfach zu viel gewesen wäre für den Hund und für mich von der Verantwortung her. Und es ist, wenn ich jetzt da hingegangen wäre und gesagt hätte, Hello, pass, erstmal ist es nicht die Philosophie von Vita. Und zweitens ist es ja auch nicht, also ich will ja nicht mich mit irgendwen aus der Gesellschaft streiten. Also die sollen ja von sich aus, das ist ja das, worüber ihr auch eben schon gesprochen habt, die sollen ja von sich aus die Bereitschaft zeigen und sich öffnen. Und das erreicht ich ja nicht mit irgendwie körperlichen Mitteln oder Krieg, den ich da vom Zaum breche, sondern das erreiche ich, indem ich irgendwie konstant den Hund immer mitnehme und zeige, hey, durch den Hund, dadurch, dass ich ihn einmal die Woche mitgenommen habe, war, also hörte das Mobbing ja nicht auf, aber es wurde halt weniger, weil ich auf einmal die Coole war, die immer einen Hund dabei hatte und weil ich auf einmal nicht mehr für alles eine menschliche Hilfe gebraucht habe, was die Kinder früher überhaupt nicht verstanden haben. Und was sie auch teilweise super ungerecht fanden, weil sie dachten, hey, wir kriegen dabei doch auch keine Hilfe, warum braucht denn Frieda dabei jetzt Hilfe? Sondern dann war halt der Hund derjenige, der mir in dem Moment geholfen hat und mich damit ein bisschen mehr in die Klasse integriert hat. Und damit hat er die Barrieren abgebaut.
Ja.
So, aber Stück für Stück und langsam. Und nicht alles auf einmal und auch nicht mit Gewalt oder sonstigem. Und das war halt das Ziel, was wir damals hatten. Und es hat auch tatsächlich geholfen. Und ich hätte Fellow auch danach sehr gerne noch in meine weiterführende Schule mitgenommen. Aber das war halt so eine Einschränkung, mit der ich dann wieder leben musste, weil die Schule mir damals gesagt hat, ja, du kannst deinen Hund mitnehmen, aber dieser Hund darf halt nur in deinem festen Klassenraum bleiben. Mhm. Und sobald ich aber den Klassenraum gewechselt habe, also in Fachräume zum Beispiel, wie den Chemieraum oder ähnliches, dann dürfte ich den Hund nicht mitnehmen. Und das war halt für mich nicht mein Sinn von Assistenzhund. Deswegen ich entschieden habe, dem Hund geht's hier zu Hause gut, er bleibt bei meiner Mama zu Hause. Meine Mutter ist überwiegend im Homeoffice. So, das war halt meine Entscheidung, damit es dem Hund gut geht. Aber da habe ich dann wieder gemerkt, also spätestens als wir alle in die Pubertät gekommen sind, so, ja, 7., 8., 9. Klasse, Mobbing, aber frag nicht nach Sonnenschein. Also da hat man dann auch schon wieder gemerkt, das ist dann die fehlende Sensibilität und das ist dann die fehlende Brücke, die halt normalerweise durch den Hund da ist, die dann halt auf einmal nicht mehr da war. Aber ich hatte halt damals keine Lust, dass der Hund nur im Klassenraum bleibt, weil das für mich, also das hätte das Mobbing in den anderen Räumen dann auch nicht vermieden. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, klar.
Und deswegen war das dann halt damals irgendwie so die Entscheidung. Und ja, um Pello in der Grundschule noch öfter mitzunehmen, war ich einfach zu jung. Aber da hat einmal die Woche auch schon völlig ausgereicht. Also für mich vom Verantwortungsbereich und für die Kinder, dass sie sich verändert haben und sich mir gegenüber ein bisschen geöffnet haben für meine Situation, hat das auch vollkommen gereicht. Also was ich damit sagen will, man muss ja nicht immer mit einem Vorklarkammer durch die Türe und auf einmal das komplette Paket irgendwie verlangen, sondern manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die dann doch eine große Veränderung machen. Und deswegen haben wir uns damit entschieden, nicht Pass und Beiß zu sagen, sondern mit den kleinen Schlagstock durch die Tür lang. Genau, also.
Verstehe.
Man muss seine Waffen weise wählen.
Ja, das stimmt.
Und da war Fellow aber auch eine sehr schöne und liebevolle Waffe.
Ja, Beziehungsarbeit halt, ne?
Ja. Und jetzt aktuell Studium und so weiter, das läuft mit, du darfst überall einen mit hinnehmen, oder?
Also, tatsächlich habe ich damals für mich den einfacheren Weg gewählt, weil das ist ein Fernstudium. Das heißt, ich mache zu 95% alles von zu Hause. Liegt aber daran nicht, dass ich gedacht habe, ich kann Aiden hier nirgendwo mit hinnehmen, sondern liegt daran, dass ich mein Leben lang, also sprich von der ersten bis zur 13. Klasse inklusive Ausbildung, nur mit Assistenten gearbeitet habe und ich gerade in der Corona-Zeit super viele negative Erfahrungen mit Assistenten gemacht habe. Personalmangel, mal war auch gar keiner da. Und da habe ich einfach irgendwann für mich gesagt, guck, liebe Leute, ich habe das jetzt hier 14 Jahre durchgezogen, mit immer auf andere Leute angewiesen zu sein. Jetzt habe ich keine Lust mehr, auf andere Leute angewiesen zu sein und verlasse mich auf mein Zuhause, auf meine vier Wände, auf mich selbst und auf meine Mama, die netterweise den Großteil meiner Pflege übernimmt und auf die ich verlasse, weil jetzt guck mal meine Mutter. So, dann hart mal gesagt, aber ja, das war meine Entscheidung, damals dann ins Fernstudium zu gehen. Aber wenn ich jetzt mal mit ihm irgendwo, weil meine Uni hat so Außenstellen, wo man hin und wieder mal hingehen kann zum Lernen zum Beispiel, oder ich gehe auch mal in die Bibliothek, also in unsere Stadtbibliothek, um da was zu lernen, dann habe ich bisher keine Probleme gehabt, ihn mitzunehmen.
Schön.
Klingt super.
Ich habe noch eine Frage, Tatjana, im Hinblick auf die Zeit. Wie läuft es, bildest du auch TrainerInnen aus? Denn trägst du sozusagen deine gute Arbeit weiter? Denn wie gesagt, du warst ja damit damals, als du das angefangen hast, total alleine.
Genau. Also ich habe leider durch Corona meine ganze Mannschaft verloren, das auch gesagt, und habe dann wieder neu aufgebaut und bin dabei. Na, es ist eine Trainerin und eine Junior, Instruktorin, das ist ein nochiges Wort, aber sie hat auch Heilpädagogik studiert und da versuche ich natürlich auch immer noch Nachwuchs zu finden, weil das ist gar nicht so einfach. Du brauchst halt so beides. Du brauchst einmal die Pädagogik und brauchst auf der anderen Seite aber auch die Affinität zu den Hunden.
Mhm.
Ja? Und da jemanden zu finden, also ich habe zwei gerade und die bilde ich natürlich auch aus. Mhm. Und probiere das natürlich auch immer bei den Teams und hoffe, wie gesagt, auch bei Rida, dass da eben Säulen sozusagen auch die Teams mal übernehmen, dass sie da reinwachsen, weil niemand kann es besser erklären, wie die Philosophie, der Gedanke, die Kreidler-Methode funktioniert, wie die Teams selbst. Und natürlich Instruktoren, das ist klar, da bin ich dran. Und das ist diese Nachhaltigkeit und in die Zukunft zu schauen, das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Und da komme ich ganz schön ins Schwitzen.
Ja,
weil es ist wirklich im Augenblick der Arbeitsmarkt.
Mhm.
Ja, gibt da nicht so viel her. Und das ist schon hier eine Leidenschaft. Das muss man mögen. Man muss die Dienste mögen. Da sind 4 Stunden, braucht man gar nicht zu kommen, sozusagen.
Mhm.
Das heißt, das sind schon eben 8 Stunden, manchmal 10 Stunden. Und wir haben hier zum Beispiel Lena als Junior. Sie ist 4 Tage die Woche da mit einer 40-Stunden-Stelle, schläft aber dann auch hier. Mhm. Er hat eine eigene Hütte hier und ist dann im Prinzip wirklich auch von morgens, natürlich hat sie Pausen, aber wir essen zusammen abends, lassen die Hunde noch raus um 23 Uhr. Also das ist schon, das muss man mögen. Mhm. Da muss man sich wirklich engagieren und teilweise eben sich auch zurückstellen sozusagen. Natürlich haben die Wochenenden und Urlaub und was auch, aber trotzdem ist es ein Job, wo man sich echt engagieren muss. Und da suche ich immer engagierte Leute. Und das ist gerade unfassbar schwer die letzten Jahre.
Ja, ja. Okay. Also auch nochmal der Aufruf hier, wenn das jemand hört, der da entsprechend qualifiziert ist und Lust hat.
Kontakt in den Shownotes.
Ja.
Wer mittig Schwung hat, meldet sich. Ich fand mit der Hütte gerade sehr spannend, muss ich sagen.
Das ist eine schöne Hütte.
Genau. Und da nochmal eine Frage von meiner Seite, was die Hunde betrifft. Das fällt mir nämlich noch so ein. Schafft ihr es wirklich, jeden Welpen, den ihr bekommt, zu einem Assistenzhund zu machen? Nee, oder?
Also bis 18 ein klares Jahr, da hatten wir mal einen Ausfall. Auch das ganz spannend, aber ein ganz anderes Thema, ist die Zucht im Augenblick damit beschäftigt, eben wieder ein bisschen zu differenzieren, Linien auseinanderzubringen. Da gibt es auch Studien zu, wissenschaftliche Untersuchungen. Und das Ergebnis war, ich habe mit einer Züchterin, die auch in der Zuchtkommission im Deutschen River Club ist, gesprochen. Und die sagte, Diversität, Tatjana, nutzt ja nichts mehr. Man hat viele Krankheiten leider jetzt drin. Auch wir sind davon betroffen und wir wählen ja nicht so viele aus. Man muss sich das vorstellen. Wir haben manchmal 4 bis 6 Welpen nur im Jahr, weil wir eben auch wenig Patenfamilien haben. Also wir sind echt auf jeden Hund angewiesen und investieren da auch rein. Mhm. Und da gibt es schon HD, ÖD, also eine Hüfte, Ellbogen, oder Verhaltensauffälligkeiten teilweise, die ich auch hier habe, wo ich so denke, da findet man nur einen passenden Deckel, wenn derjenige, der einen Hund möchte, in die Isolation möchte. Und das möchten wir ja nicht.
Ja,
diese Hündin ist einfach, das ist eine ganz tolle Hündin, die bindet sich, eine Labradorhündin aus England, wirklich ein toller Hund, aber mit Fremden, die bellt sie alle erstmal an.
Ja.
Ja. Und das rauszukriegen, also zu unfreundlich anbellen. Man kann ja auch Geräude bellen, das ist völlig okay. Man darf mal anschlagen, das dürfen unsere Hunde auch. Bin ich sogar sehr froh, weil die Teams das auch brauchen. Aber sie dürfen keine Aggressivität zeigen.
Ja.
Ja. Und wenn man so aggressiv nach vorne bellt, ich meine, sie beißt nicht oder knarrt nicht oder was auch. Aber das ist nicht schön und für den Hund auch nicht schön. Ja. Wenn er dann in die Gesellschaft soll, obwohl der Hund eher ein Einzelhund ist. Und da muss man, da bin ich eben auch am Überlegen, nehme ich diesen Hund raus oder gibt es da wirklich vielleicht noch einen Topf, der sagt, genau diesen Hund, den Deckel, genau diesen Hund, das, den liebe ich, mit dem will ich mein Leben verbringen und ich meister das. Das steht noch in den Sternen. Also ja, wir haben nicht viel Hunde, die wir raustun. Es gehen dann auch einige bei uns eben in die Therapie, in die Intervention mit rein. Aber das haben wir zunehmend, leider haben wir das auch und müssen da sehr gut auswählen, wo wir eben unsere Hunde oder aus welchen Verpaarungen wir unsere Hunde eben dann wirklich auch rausnehmen.
Ja. Also falls ich mir irgendwann mal einen Hund holen möchte, dann melde ich mich bei dir. Vielleicht nehme ich so ein Exemplar, was nicht ganz geschafft hat.
Okay.
Du, ich wohne in einer Wohnung im Prenzlauer Berg, also es wird noch etwas dauern.
Ja. Bis das Haus in Schweden.
Bis das Haus in Schweden da ist, genau.
Also vielen Dank euch beiden. Wir haben jetzt schon wieder, wenn ich auf den Kaffeebecher und die Zeit gucke, es ist verflogen für uns jedenfalls, ich hoffe für euch auch, für diese tollen Einblicke in Vita und alles, was damit zusammenhängt, diese wirklich ja vielfältige Welt und auch die wahnsinnig individualisierte Arbeit, die ihr da leistet, das ist wirklich Respekt. Ganz spannend und ich kannte es an dem Maße nicht und bin total froh, es kennengelernt zu haben und hoffe, dass das jetzt natürlich ganz vielen Zuhörenden auch so geht.
Ja, ich bin auch sprachlos. Also so vielschichtig, so engagiert und so toll, was ihr macht. Ja, Chapeau einfach. Und ich hoffe, dass wir euch ein bisschen unterstützen können. Vielleicht mehr Spender, mehr Mitarbeitende für euch, mehr interessierte Unterstützer und so weiter zu bekommen. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank für den ganz tollen Einblick und ja, auch für das, was ihr macht. Ich finde es großartig.
Ja, ganz toll.
Vielen lieben Dank dafür. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Schön, euch kennengelernt zu haben. Genau. Und dann wahrscheinlich irgendwann, vielleicht kommt ihr mal hier vorbei. Oder
wir hören uns
wieder. Ja. Ich würde auch sehr gern.
Ja. Ja, und dir, Frieda, weiterhin im Studium viel Erfolg.
Von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast und für die Zeit und dass ihr uns so interessiert zugehört habt, weil genau solche Menschen braucht Vita, die einfach Interesse haben, die zuhören, die offen sind für Geschichten, weil Vita ist nicht mal eben so erzählt, sondern es braucht schon ein bisschen auch Zeit und Gefühl und Offenheit dafür. Und danke, dass ihr euch die genommen habt, weil durch genau solche Menschen haben wir halt die Möglichkeit, Vita größer werden zu lassen und auch vielen anderen auch ja das Geschenk zu geben, einen solch tollen Hund an die Seite zu bekommen. Tom, also vielen, vielen Dank für diese Plattform hier.
Wir haben zu danken und grüß bitte Aiden ganz lieb.
Das mache ich, da freut er sich.
Wunderbar, gib ihm Leckerli von uns.
Ich auch, da freut er sich.
Wunderbar, in dem Sinne, ihr Lieben.
Vielen Dank.
In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis ganz bald.
Bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.